Mich hat sehr stark irritiert, wie sehr meine Kritik an der Linkspartei vor wenigen Wochen, als wir live bei der Straßen aus Zuckerparty eine Blattkritik gemacht haben, auf Ablehnung gestoßen hat. Also ich habe mich darüber beschwert, dass ein Buch von Jan van Aken empfohlen wird bei der Straßen aus Zucker und meinte, dass die radikale Linke einfach nichts mit der Linkspartei zu tun haben sollte. Und das hat wirklich Schockwellen ausgelöst. Man hat so richtig in den Gesichtern im Publikum gemerkt, dass irgendwas mit ihnen passiert und ich war darauf gar nicht vorbereitet.
Naja, ja, du hast ja basically die Arbeitgeber, die hatten halt einen Interessenskonflikt da im Zelt. Aber ich meine, ich finde noch schlimmer war es ja, als ich dann da einen draufgesetzt habe und ich dachte, ich belohne alle, die den Weg ins Blank auf sich genommen haben und den Eintritt gezahlt haben für die Live-Show und ich dachte, ich belohne die jetzt mit so einem Leckerli, einem richtigen Hot-Take.
Ein One and Only, ein Hot-Take, den ihr nur bei Eichel von Don't Read Theory hören könnt.
Genau, und meinte halt so, ja, ich habe voll die Aversion gegen Heidi Reichenegg. Und im Zelt haben wirklich die Grillen gezirpt. Niemand hat gelacht oder reagiert. Und dann meinte ich noch zu dir, Valentin, rette mich. Und du konntest nicht sagen, dann war ich so, nee, stimmt, du kannst ja mich nicht retten, weil du ein Typ bist. Du darfst jetzt nicht sagen.
Selten irgendwie habe ich mich in so eine verzwickte Situation gebracht gefühlt, wie als du dich zu mir umdrehst und so warst du, ich habe gerade eine Frau öffentlich beleidigt. Kannst du mir bitte helfen? Beim Publikum kommt meine Beleidigung nicht an.
Es ist noch nicht mal eine handfeste Kritik, die ich habe an Heidi Reichenegg. Ich kann ja noch nicht mal so tun, als ob das so wäre. Es ist wirklich eine unbewusst libidinöse Abgrenzung, die ich habe. Basically, Heidi Reichenegg ist meine Taylor Swift. Hallo Leute, ich bin Ayşe Gül.
Oh, fuck.
Das gab's doch nie. Wer bist du?
Ich hab meine Identität verloren. Ich bin identitätslos. Ich bin das Nicht-Identische. Ich schwebe durch den Raum ohne festen Bezug zur Realität.
Und ihr hört Don't Read Theory Podcast.
Ayşe Gül, ich möchte dich fragen, willst du uns damit sagen, dass Heidi Reichenegg eine weiße Feministin ist?
Ey, nee, also Valentin, jetzt bleib mal jetzt hier auf dem Boden. Das ist schon ein heftiger Vorwurf, wenn man jetzt hier Heidi Reichenegg des weißen Feminismus bezichtigen würde. Damit kannst du ganze Karrieren zerstören, Valentin. Also so weit würde ich nicht gehen.
Aber was ist denn damit gemeint, dass jemand deine Taylor Swift ist, die Taylor Swift der deutschen Politik, weil was ist denn Taylor Swift anderes als eine weiße Feministin, die individuellen Erfolg als feministische Praxis inszeniert und einfach nur ihren Feminismus darüber definiert, eine erfolgreiche Frau zu sein? Also ich verstehe nämlich Taylor Swift auch wirklich nicht. Ich habe da auch ein soziales Experiment gewagt, weil ich auch sehr interessiert an sozialen Experimenten bin. Ich probiere zum Beispiel jeden Herbst aufs Neue diesen ollen Pumpkin Spice Latte bei Starbucks, weil ich denke, vielleicht werde ich so ein Pumpkin Spice Latte Girl, aber scheitert jedes Jahr, dass mir der Pumpkin Spice Latte nicht schmeckt. Und so habe ich auch letztes Jahr versucht, ein Swiftie zu werden, weil ich davon inspiriert war von Eva vom Ringlichtfieber Podcast und ich habe es einfach nicht geschafft. I gave it a try, ich habe wirklich versucht zu hören, aber für mich hat sich jedes Lied gleich angehört und ich konnte auch überhaupt nichts mit dieser Fröhlichkeit anfangen und ich verstehe auch einfach nicht, dementsprechend musst du mir vielleicht das noch ein bisschen mehr erklären, was du damit meinst.
Ja, bevor ich dir das erkläre, es gab auch ich habe auch versucht, von etwas Fan zu werden und jahrelang so getan, als ob ich Tokotronic mag. Ich habe es wirklich, I really, really tried. Mein erster Freund hat irgendwie auch, glaube ich, uns zweimal Tickets dafür gekauft, ich weiß nicht. Und es war so irgendwie, ich muss die mögen, weil wenn man so in Deutschland vielleicht so drauf ist wie ich, da muss man Tokotronic hören, aber ich konnte es einfach nie, ich finde es.
Wie bist du denn an eine Uni zugelassen worden, ohne Tokotronic zu hören?
Ich musste deshalb im Ausland studieren. Ich habe es nicht an eine deutsche Uni geschafft, weil man mir an der Nasenspitze angesehen hat, dass ich kein genuiner Tokotronic-Fan bin, sondern ein moralischer Tokotronic-Fan. Auf jeden Fall, es gibt so eine Lust daran, Taylor Swift uncool und scheiße zu finden. Und so eine ähnliche Lust finde ich so ein bisschen Heidi Reichenegg. Also so ein bisschen zu denken, okay, ja, we get it. Aber bei Taylor Swift geht es natürlich weiter. Also bei Heidi Reichenegg würde ich da den Punkt setzen. Und Taylor Swift ist ja eine Milliardärin, die gerade die Politik bespielt, wo die Fahne hinweht. Und ein total nerviges, penetrantes Fandom aus Basic Bitches hat. Und ja, ich glaube, man kann sehr leicht Freundinnen und Fans gewinnen, indem man so Taylor Swift nicht mag.
Wenn du gerade von Taylor Swift Fans redest, ich musste an eine Frau denken, mit der wir uns vor ziemlich genau 2 Jahren schon mal auseinandergesetzt haben und die zumindest von sich selbst behauptet, Deutschlands größter Taylor Swift Fan zu sein. Und das ist Sophie Passmann. Die hatte sich ja zur Aufgabe gemacht, Taylor Swift zu verteidigen. Also gefühlt in jeder Folge ihres Solo-Podcasts geht es um eine Sache, die Taylor Swift gemacht hat. Und Sophie Passmann erklärt, warum das die richtige Entscheidung war, die Taylor da getroffen hat.
Warum das so grandios ist, warum diese Frau so unfassbar interessant ist und so eine tolle Songwriterin. Ja, mittlerweile scheint es so, als ob es Sophie Passmanns Main Selling Point ist, dass sie eben der populärste Swiftie Deutschlands ist. Ich würde aber halt eben sagen, dass sie eigentlich eher ein performativer Swiftie ist, statt einem echten Swiftie. Ich glaube nämlich, Sophie Passmann verteidigt Taylor Swift, weil es eben Leute abfuckt, dass Sophie Passmann ein Taylor Swift-Fan ist.
Und es fuckt Leute eben ab, weil alle sich denken so, ja natürlich ist Sophie Passmann Taylor Swift-Fan, weil sie selbst halt auch einfach diesen Vorwurf der Basic Bitch hier einfach affirmativ annimmt und einfach selber auch sein will und sich in diese Rolle hineinbegeben hat, bewusst.
Voll, ich glaube, beide haben halt ähnliche Shitstorms erfahren. Natürlich Sophie Passmann in einem kleineren Ausmaß, also halt in so einem langweiligen deutschen Feuilleton. Ist halt wirklich, kann halt nicht mithalten, wie von Kanye bei den VMAs von der Bühne geschubst zu werden.
Was wäre denn das deutsche Äquivalent dazu?
Ah, das war hier, als Rosenstolz den Nee, da ist niemand auf die Bühne gegangen. Die haben doch das zurückgegeben, als Bushido gewonnen hat.
Nee, Rosenstolz hat zurückgegeben, weil Kollege und Farid Bang den Echo hätten bekommen sollen.
Ja, genau.
Stimmt. Ja, aber das war auch nur so hinterher. Niemand ist auf die Bühne gegangen. Niemand ist auf die Bühne gegangen, hat Kollege und Farid Bang das Mic aus der Hand gerissen und gesagt, ich gebe mein Echo zurück.
Ja, nee, in Deutschland ist langweilig, was das angeht. Da muss man sagen, haben vielleicht Tokotronic das Coolste gemacht mit dem Echo, oder? War das auch der Echo?
Genau, mit dem Bravo Otto in der Kategorie Jung Erfolgreich National.
Genau, und zwar ist halt Taylor Swift so eine Art Role Model fast schon für Sophie Passmann und irgendwie sieht ihre eigene Karriere vielleicht sogar analog zu der von Taylor Swift.
Ich meine, sie ist ja auch einfach die erfolgreiche Frau, die halt quasi sich selbst vermarktet. Und das ist ja auch das, was Sophie Passmann mittlerweile macht. Sie vermarktet sich selbst. Sie bringt sich als Person rein und dabei macht sie mal eine Serie, mal eine Literaturshow, mal einen Podcast mit Joko, mal einen Podcast mit Tommy
einem anderen
Schmidt,
Mann.
Mal mit dem Mann was, dann wieder irgendwie was alleine. Aber sind ja auch alles nicht so langlebige Sachen, so wie Taylor Swift diese ganzen Eras hat und ihre Style nicht langlebig sind. Das einzige Konstante ist die Person, ist die Marke, die quasi ein One-Woman-Unternehmen.
Ja, das trifft es auf den Punkt. Ich habe das daran festgemacht, dass Sophie Passmann kein echter Swiftie ist, sondern ein sehr kalkulierender, performativer Swiftie, die quasi Swift auch nur benutzt, instrumentalisiert für sich. Denn ihr ganzer Take zu Taylor Swift ist, dass Taylor Swift so erfolgreich ist, weil sie eigentlich schlecht in allem ist, was sie macht, weil sie eigentlich gar nicht richtig gut singen kann, weil sie sich nicht gut kleiden kann. Und sie ist halt für die uncoolen Girls und Gays da. Und zu den uncoolen Girls und Gays zählt sich Sophie Passmann selbst. Und ich denke mir, wer solche Fans hat, die so über einen sprechen, der braucht halt keine Hater. Denn ich weiß nicht, so sprechen halt meine Freundinnen über ich und ich hinter verschlossenen Türen über die Leute, die wir nicht mögen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt über die KünstlerInnen so sprechen. Aber that's just me. Aber ja, da habe ich einfach so ein weirdes Gefühl gehabt. Da war ich einfach nur so, seems off. Auf jeden Fall, genau, ist Sophie Passmanns Markenzeichen mittlerweile, einfach mit der unbeliebten weißen Frau zu rooten. Und ich finde, wie gesagt, sowohl Taylor Swift als auch Sophie Passmann kriegen regelmäßig diesen Vorwurf des White Feminism oder stehen auch sinnbildlich für weißen Feminismus in einer bestimmten Bubble. Ich finde aber so, dass Sophie Passmann eine Weiterentwicklung des weißen Feminismus ist. Es ist eine zynische Aneignung des Vorwurfs des weißen Feminismus, während, finde ich, in den 2010er Jahren, in der dieses Phänomen des weißen Feminismus oder White Feminism Popularität gewonnen hat, ist da schon auch noch um...
Also nicht das Phänomen des weißen Feminismus, sondern eben die Kritik dessen als weißen Feminismus.
Genau, dieser Begriff, dass man das so benennen konnte.
Dass innerhalb der feministischen Bewegung halt explizit Rassismus, Transphobie, aber auch Ableismus und andere Formen von Diskriminierung eben kritisiert wurden. Viel auch eben unter diesem Label intersektionaler Feminismus, was eben zwar schon auch als Label länger existiert hat, aber eben auch in den 2010er Jahren in Deutschland wirklich popularisiert wurde.
Genau, und halt so die Kritik, dass eben einzelne Frauen so ein universelles Frausein proklamieren und sich stellvertretend sehen, für alle Frauen zu sprechen und dass eben diese Frauen weiß privilegiert sind. Genau, und während halt in den 2010er Jahren dieser Vorwurf eher Frauen galt, die ja vielleicht auf eine sehr naive Art und Weise Gutes tun wollten und andere Frauen vielleicht retten wollten oder irgendwie mit ihren Pussyhats die Trump-Regierung protestiert haben, kalkuliert Sophie Passmann scheinbar diesen Vorwurf mittlerweile ein in ihre Performance. Sie nimmt diesen Vorwurf an und das paraphrasiert sie dann oft, wie so die Leute nervt es, wenn junge Frauen etwas tun, wenn junge Frauen wie sie etwas bewusst tun.
Weißt du, wen Sophie Passmann in diesem Zuge auch verteidigt hat? Naja, nichts, was Sophie Passmann hier im Podcast macht, ist leidenschaftlich.
Das stimmt.
Es ist, wirkt alles auch ein bisschen lustlos. Aber sie hat auf jeden Fall Caroline Wahl verteidigt und Caroline Wahl ist eben Bestseller-Autorin, der auch mehr oder weniger weißer Feminismus und vor allem eine Selbstüberschätzung vorgeworfen wurde. Alles fing mehr oder weniger damit an. Also zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass es so richtig losging, als sie sich öffentlich darüber aufgeregt hat, dass sie nicht auf diesem Shortlist oder Longlist des Deutschen Buchpreises steht und da so einen Post gemacht hat und dann fingen die Leute an, wie anmaßend das ist. Dann kam eben raus, dass sie eigentlich nur Autorin ist, um Porsche fahren zu können und dann außerdem handelt ihr erster Debütroman, da geht es um eine alkoholkranke Mutter, die in Armut lebt. Und sie ist gar nicht arm, sie hat gar kein Recht darüber zu schreiben und die nicht weiße Figur wirkt auch ziemlich klischeehaft. Das waren so die ersten Vorwürfe, die da aufkamen, die aber eben auch nach den Romanen und nachdem die Romane vor allem ein Erfolg waren, erst wirklich publik geworden sind.
Ja, also eigentlich kamen diese Vorwürfe oder die Kritik an Caroline Wahls Schreiben und ihrer öffentlichen Person erst, als ihr dritter Roman jetzt vor kurzem erschienen ist. Ja, man ist halt auf jeden Fall vor in der zweiten Hälfte von 2025 nicht an diesem Caroline Wahlgate vorbeigekommen. Und ich glaube so, ich fand diese Vorwürfe, die ihr irgendwie Klassismus oder Rassismus vorgeworfen haben, total, die fand ich wirklich, da kann ich gar nichts zu sagen, das fand ich wirklich sehr konstruiert. Was bei mir ganz großes Augenrollen ausgelöst hat, waren gar nicht diese scharfen Kritiker, sondern dass gut gemeinte Literaturmenschen der naiven Caroline mal die Kriterien des Buchpreises und des guten, anspruchsvollen literarischen Schreibens nahebringen wollten in ja sehr gut gemeinten Kommentaren. Caroline, aber du musst ja auch einsehen, wie der Buchpreis halt so funktioniert. Und da funktioniert dein Schreiben halt nicht so in diesem Wettbewerb. Caroline, bitte, sieh das doch endlich mal ein.
Und im anderen Atemzug auch eben Leute, die meinten, Caroline, du bist keine Hörspielsprecherin.
Ey, ich schwöre, dieses Hörspiel-Ding, das war einfach the campiest thing, das in Deutschland passiert ist. Dieses Hörspiel ist so lustig. Ich habe mich komplett kaputt gelacht. Caroline Wahl spricht ihr Buch ein wie eine wütende Penny-Kassiererin. Und ich möchte mehr davon. Und ich finde, Caroline Wahl, ich glaube an dich, ich finde es geil, dass du an dein Talent als Hörspielsprecherin glaubst und ich habe es mir richtig gerne angehört, ich habe so vielen Leuten geschickt und die Leute wissen einfach nicht etwas Besonderes zu schätzen.
Ich finde vor allem halt auch so ein bisschen, Ich finde, man kann Autorinnen oder Autoren nicht dafür haten, dass sie ihre eigenen Bücher vorlesen. Ich finde, wenn du ein Buch geschrieben hast und du es selber vorlesen willst, als Hörspiel oder Hörbuch das zu machen, dann ist das dein fucking Recht, das ist irgendwie so dein Text. Und wenn du dann halt die Stimme so furchtbar findest, dann hörst du dir halt nicht an. Aber ich meine, ich weiß nicht, wo ich das irgendwie gehört habe, ob das bei Sophie Passmann war, aber Heinz Strunk, der hat ja auch wirklich keine gute Stimme, aber seine ganzen Hörbücher gewinnen ja auch irgendwann einen eigenen Reiz, weil seine Stimme so was Eigenes ist. Und ich habe mir jetzt nicht wirklich viel diese Bücher von Caroline Wahl angehört, einfach weil ich auch die Bücher langweilig fand. Aber im Endeffekt kann das ja auch einfach passieren. Und es ist ja auch, was wollt ihr denn für eine cleane Welt, dass halt nur noch ausgebildete Stimmen irgendwelche Hörbücher einlesen sollen, denn im Endeffekt muss man auch einen Podcast-Führerschein machen oder was?
Ich bin leider dreimal durch die Theorie durchgefallen, Valentin. Ich darf das eigentlich gar nicht machen hier. Ist alles illegal.
Wir haben so ein begleitetes Fahrenprogramm. Du darfst es nur machen, während ich am anderen Mic sitze. Was halt eben vielleicht noch so zum Abschluss zu Caroline Wahl das alles eigentlich ziemlich gut zusammengefasst hat, war, wie häufiger, wenn es um so Literaturdebatten geht, Margarete Stokowski. Sie hat nämlich geschrieben, nachdem ich mit den beiden ersten Büchern durch war, dachte ich, ja, okay. Es ist einfach relativ durchschnittliche, harmlose, sogenannte Unterhaltungsliteratur für 20-Jährige plus minus 5 Jahre. Ich fand es literarisch nicht gerade genial, wie oft ein Gewitter kommt, wenn die Hauptfigur starke Gefühle hat und wie sehr generell das Wetter mit den Stimmungen der Charaktere korrespondiert. Ich hatte aber auch schon Schlechteres gelesen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mir prinzipiell sehr viele dubiose Bestseller reinziehe, egal ob Dirk Rossmann oder die Wanderhure. Mich interessiert einfach, was die Leute so lesen. Word.
Also ich finde, genau, man kann halt einfach an diesem Punkt festhalten, was halt Caroline Wahl, Sophie Passmann und Taylor Swift miteinander teilen, ist laut ihrer Hater eine kaum zu übertreffende Selbstüberschätzung der eigenen künstlerischen Talente und dass der eigene kommerzielle Erfolg als einziges Beleg für dieses Talent herhalten muss. Aber, Valentin, weißt du, wer Sophie Passmanns beste Freundin ist?
Ich glaube, das ist Jule Lobo, formerly known as Jule Wasabi.
Oh mein Gott, what?
Hier könnte ihre Werbung kommen.
Werbung.
Wir befassen uns in dieser Folge zwar mit innerfeministischen Debatten, doch wir wollen den Hauptfeind nicht aus dem Blick verlieren. Antifeminismus.
Während die Manosphere behauptet, wir müssten uns zwischen der blauen und der roten Pille entscheiden, wollen wir wie immer eine Extrawurst. We want the third pill.
Die liefert uns der Videopodcast Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor monatlich frei Haus. In jeder Folge werden Aspekte gegenwärtiger antifeministischer Strömungen eingeordnet und ihren Narrativen widersprochen. Was hat es mit täglichen Workouts um 4.44 Uhr auf sich? Und was ist eine Ostmulle?
Die pinke Pille ist für alle, die wissen wollen, wie sich der gegenwärtige Backlash gegen Gleichstellung ausdrückt, ohne selbst im Dreck wühlen zu müssen. Uns hat besonders die Folge zu Transfeindlichkeit überzeugt. Am Beispiel der rechtsextremen Persona Liebig und der Debattenverschiebung rund um das Selbstbestimmungsgesetz zeigen Expertinnen und Betroffene auf, wie gesellschaftlich anschlussfähig transfeindliche Narrative sind.
Der Videopodcast Pinke Pille der Amadeo Antonio Stiftung erscheint monatlich unter anderem auf YouTube oder Spotify. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Lasst die Finger von der Rohmilch und entscheidet euch für die Pinke Pille.
Werbung Ende.
Ich kenne Jule Lobo noch gar nicht so lange und habe sie, glaube ich, nur über so einen Instagram-Account kennengelernt, die so ein Nutella-Video.
Guten Morgen!
Von ihr ständig geteilt hat eine Zeit lang, ich glaube so 10-mal am Tag. Und dann habe ich sie dann als Partnerin von Sascha Lobo kennengelernt. Und erst über dich, Valentin, du hast mich dann darüber aufgeklärt, woher man Jule Lobo beziehungsweise Jule Wasabi kennt.
Ja, wenn man hängen geblieben ist und einen Großteil seiner Adoleszenz damit verbracht hat, schlechte Texte auf Beats zu hören, anstatt richtige Musik zu hören, dann konnte man Jule Lobo nicht entgehen, die eben wirklich als junge Deutschrap-Journalistin und Twitter-Userin ein bisschen auf die Bildfläche erschienen ist und die halt vor allem mit so Deutsch-LK-Wissen geflext hat. Also eben ihr Take war damals auch häufig, Haftbefehl ist der kontemporäre Goethe und sie hat auch so Reimanalysen gemacht und also Sachen gepostet.
Das erinnert mich an hier Mathilda von YouTube.
Ja, Jule Wasabi war Mathilda, bevor es Mathilda gab. Und Mathilda ist ein bisschen Jule Wasabi in Vogue.
Ja, aber so, ja, diese Deutsch-LK-Analyse schwingt halt auf jeden Fall damit.
Jule Lobo, damals noch Wasabi, hat damals auch wirklich so einen Beitrag geleistet zur Integration von Straßenrap ins Feuilleton.
Du hast mir dann jetzt im Zuge dieser Folge ein bisschen gezeigt, was Jule Lobo damals eben gemacht hat. Und dann hast du mir dieses YouTube-Video von ihr mit Cello und Abdi im Streichelzoo gezeigt.
Es ist ein absolutes Gold für alle Hängengebliebenen da draußen. Ihr kennt das Video sowieso. Ich muss nur sagen, ey, lass Abdi in Ruhe. Für alle, die es nicht kennen, Jule Wasabi ist im Streichelzoo und Cello Abdi, Jule Wasabi machen halt den Fehler, dass sie halt irgendwie sehr sichtbar diese Karotten in der Hand halten und diese ganzen Schafe auf sie zurennen, ihnen diese Karotten aus der Hand rausreißen wollen. Und dann springen die ganzen Schafe so hoch. Jule Lobo wird attackiert, das juckt Cello und Abdi überhaupt nicht. Die steht einfach nur so da und ist so hihihi, weil sie muss ja auch noch auf das Mikrofon festhalten. Und dann ist Abdi so und dann kommt so ein kleines Schaf und er sagt so, kleine Baby und dann kommt so das Große und zum Großen sagt er so, ey, was soll das? Und dann kommt einfach Cello und er schubst dieses große Schaf weg, baut sich vor diesem Schaf auf und sagt so, ey, lass Abdi in Ruhe. Und es ist so viel Liebe, habe ich selten zwischen zwei Männern gesehen, wie in diesem Video, es ist wirklich schön.
Ja, Leute, kurzer Einblick dazu, wie wenn Valentin und ich über diese Sachen reden, ich muss ständig diese Wiedergabe von irgendwelchen Deutschrap Videos anhören. Ich fand das halt witzig, weil ich war halt dann, ich dachte mir, ah ja, Jule Lobo ist so im doppelten Sinne im Zoo. Einmal ist sie wirklich im Streichelzoo mit Cello und Abdi, aber Hip-Hop war halt auch irgendwie ihr Zoo, in dem sich halt irgendwie Jule aus gutem Hause oder zumindest jetzt nicht vom Plattenbau in Offenbach austoben konnte oder halt.
Das hat gerade auch dazu geführt, dass so viele junge linke Rap-Männer auch wirklich sie gepusht und gefeiert haben, weil es wirklich halt so ein Bedürfnis nach einer Frau in dieser Deutschrap-Welt gab, weil man ja irgendwie schon permanent im Konflikt war zwischen das, was man an feministischer Theorie lesen musste, weil irgendwelche Partnerinnen, Mitbewohnerinnen oder Genossinnen einen gezwungen haben, das zu lesen und man sich dem gefügt hat und gleichzeitig halt der Feststellung, dass man halt einer Kultur angehört oder man gehört ihr auch nicht wirklich an, sondern vor allem eine Kultur konsumiert, in der Frauen eigentlich keine Rolle spielen. Und dann war wirklich so, hat man wirklich sich gefreut, dass Jule Wasabi existiert und man hat das wirklich auch so ein bisschen als Feminismus verkauft, weil man konnte jetzt irgendwie so ein bisschen mit besserem Gewissen diesen ganzen Deutschrap-Beef konsumieren, weil eine Frau hat auch darüber berichtet und auch gleichzeitig war es halt auch eben eine deutsche Frau, die auch irgendwie ein bisschen nahbarer war, wenn man sich auch vorstellen konnte, dass man gemeinsam mit ihrem Deutsch-LK gesessen hat. Weil diese meisten jungen linken Rap-Männer ja Allmanns sind, die halt auch mal Abitur gemacht haben.
Weißt du, ich bin irgendwie, ich finde es so ein bisschen traurig. Ich hätte es schön gefunden, hätte Jule Wasabi damals, hätte sie einfach Prinz Pi geheiratet. Ich glaube, das wäre ein richtiges Märchen gewesen, aber dann hat sie Sascha Lobo geheiratet und der Rest ist Geschichte. Genau. Und ich glaube, hiermit haben wir die Unholy Trinity des White Feminism in Deutschland festgestellt. Aber Gott, das ist das für ein ekliger Satz. Das muss ich jetzt alles nochmal schön auf Deutsch sagen. Jetzt haben wir die unheilige Dreifaltigkeit des weißen Feminismus in Deutschland etabliert. Viel schöner. Die Akte X-Musik.
Aber wir sind jetzt nicht die Ersten, die den Vorwurf des weißen Feminismus gegenüber Passmann, Lobo und auch Wahl raushauen. Insbesondere gegenüber Passmann wurde das schon getan von dem Podcast Feminist Shelf Control. Die haben eine Doppelfolge zu Sophie Passmann gemacht. Und dabei beziehen sich auch auf das Buch Weißen Feminismus canceln von Sibyl Schick, der eben auch Sophie Passmann unserer Meinung nach nicht zufällig als erstes Beispiel für eine weiße Feministin heranzieht.
Der Podcast Feminist Shelf Control sind die zwei freien Journalistinnen und Autorinnen Rebecca Endler und Annika Brockschmidt, die genau diesen Podcast haben, in dem sie eigentlich Romance-Romane feministisch und kritisch, also so ein Literaturpodcast, der diese Romance-Romane eben kritisch analysiert. Und sie haben aber relativ viel Aufmerksamkeit erhalten, als sie vor einem Jahr eine Sonderfolge zu der Bekanntmachung, dass Thilo Mischke der neue Moderator von Titel These Temperamente werden sollte. Dazu haben sie eine Sonderfolge gemacht. Und diese Entscheidung von den öffentlich-rechtlichen Sendern sehr stark kritisiert. Und sie waren definitiv maßgeblich daran beteiligt, dass die ARD einen riesigen Druck bekommen hat und sich am Ende auch von Thilo Mischke als Moderator getrennt hat.
Vor allem, weil sie auch in dieser Doppelfolge halt eben nicht alleine aufgetreten sind, sondern eben andere öffentliche Personen hinzugeholt haben und quasi wirklich so ein kollektives Meinungsbild auch dargestellt haben.
Wir beziehen uns eben auf Feminist Shelf Control in dieser Folge, weil sie nicht eine, sondern gleich zwei Folgen zu Sophie Passmann gemacht haben, in der sie eben Passmann dafür kritisieren, dass sie in ihrer doppelt privilegierten Position, nämlich einmal als weiße Cis-Frau und als sehr reichweitenstarke Medienperson, dass sie diese Position eben nicht für echte feministische Belange nutzt, sondern vor allem, um sich selbst zu profilieren und das auch oft laut deren Aussage auf dem Rücken von weniger privilegierten Feministinnen oder Frauen tut.
Genau, und es war auch im Zuge der Recherche dann auch eben relativ klar für uns, dass wir das deutsche Standardwerk über dieses Thema lesen werden, und zwar Weißen Feminismus canceln von der Autorin und ehemaligen Kolumnistin des Neuen Deutschlands und des Missy Magazines, nämlich Sibel Schick. Und ich kenne Sibel Schick ja hauptsächlich noch von Twitter, aber ich glaube, wir sind im Jahr 2025 und Leute sind nicht mehr Twitterer in erster Linie, sondern die Leute, die damals auf Twitter waren, die machen jetzt andere Sachen.
Die haben jetzt Jobs. Genau. Und zwar schreibt Sibel Schick dazu, was weißer Feminismus eigentlich ist. Weißer Feminismus konzentriert sich auf den Frauenanteil in Leitungsebenen, also in den Chefetagen. Was bedeutet, dass gesellschaftliche Hierarchien nicht als Problem wahrgenommen werden, sondern als Strukturen, die man bedienen lernen muss. Dazu gehört, für sich einen leichteren Aufstieg in die obere gesellschaftlichen Klassen zu fordern, anstatt die Kultur der Diskriminierung zu beseitigen. Es ist keine Gleichberechtigung, sondern Eigennutz, weil Reichtum Armut voraussetzt.
So wie Passmann und andere weiße Feministinnen profitieren eben von den Strukturen. Ihre vermeintliche Sicherheit im weißen Patriarchat ist nur gewährt, solange eine weitere Ebene unter ihr existiert. Das ist die Essenz des weißen Feminismus. Die Gewalt umlenken, anstatt sie abzuschaffen. Das ist allerdings keine Selbstverteidigung, sondern ein aktives, gewalttätiges Handeln gegen eine Gruppe, deren Betroffenheit vielfältig ist. Und ich glaube, damit beschreibt sie auch Sophie Passmann auch sehr gut, weil eben genau diese Darstellung der Selbstverteidigung da auch sehr präsent ist. Aber viel wichtiger ist auch, immer wenn ich an weißen Feminismus denke, Aischegül, dann denke ich auch zurück an die Zeit, als ich eben auch bei Twitter war, und da warst du auf einer anderen Plattform unterwegs, und ich habe dich da auch als sehr meinungsstarke Kritikerin des weißen Feminismus wahrgenommen auf Instagram.
Ja, also ich hatte eine Obsession mit dem weißen Feminismus und du hattest eine mit der Krake, Valentin.
Krieger hat mein Name, ich rufe an.
Ja, und zwar zu der Zeit, in der ich sehr aktiv auf Instagram war, und zu der lustigerweise in der Zeit hat auch Sophie Passmann mir zweimal eine Freundschaftsanfrage gestellt auf Instagram und ich habe sie zweimal abgelehnt.
Sophie Passmann hat die Hand ausgestreckt und Aischegül hat sie einfach weggeschlagen.
Oh mein Gott. Nein, und weißt du, ich erzähle das echt einfach nur so als, damit so die Leute, das war so Early Instagram 2014. Und ich will das noch nicht mal so sagen, wie so hä, sie hat mir, und ich fand sie schon damals kacke, so im Sinne von, keine Ahnung, das war halt damals, war das halt einfach noch ein Dorf. Das will ich schon auch irgendwie sagen. Also, sie kann sich eine Prada-Tasche leisten, ich nicht. Und das sagt doch alles, wer schon gewonnen hat und wer nicht. Ich hatte bis dato schon noch meine, also sehr einschlägige Erfahrung mit rassistischen Feministinnen gemacht. Und zwar habe ich nach dem Abi ehrenamtlich in einer feministischen Bildungs- und Kultureinrichtung gearbeitet und habe eben dort die gesamte Bandbreite des weißen Feminismus miterlebt. Dort wurde eben von Kopftuchfrauen gesprochen, also von sogenannten Kopftuchfrauen, quote unquote. Und mein türkischer Background wurde wirklich schamlos ausgeschlachtet vor den Geldgebern, dass man halt vielleicht noch ein paar tausend Euro extra bekommt, wenn man ja eine Migrantin im Team hat.
Divers.
Ja. Und das sind halt so zwei von vielen Sachen, die dort vorgefallen sind. Aber interessanterweise als ich dann auf Instagram so abgekackt bin auf White Privilege und weiße Feministinnen und weiße Frauen, hatte ich gar nicht diese konkreten, ziemlich verletzenden Erfahrungen im Hinterkopf, sondern ich habe vor allem junge weiße Frauen abgehatet, die in meinem Alter halt waren und die halt auch auf Instagram aktiv waren wie ich.
Das heißt, du willst auch damit sagen, dass du auch so ein bisschen mit denen konkurriert hast?
Ja, also irgendwie, das hast du halt gesagt, Valentin. Du meintest halt, die konkrete Erfahrung von rassistischer Gewalt hat mich halt ohnmächtig fühlen lassen. Und so war das auch damals in dieser Einrichtung. Ich habe versucht, mich zu wehren. Ich habe versucht, mit meinen Kolleginnen darüber zu sprechen, auch mit den älteren Kolleginnen. Also ich habe irgendwie um Hilfe gebeten, auch so um Schutz gebeten und bin da halt einfach auf taube Ohren gestoßen. Es war eine sehr, eine Situation, die mich hat sehr ohnmächtig fühlen lassen. Und während ich dann halt aber auf Instagram in meiner Bubble von all diesen Leuten, die mir zuhören und die mich haben gesehen fühlen lassen, habe ich eben sehr viel Anklang und Gehör gefunden dafür, wenn ich eine Frau gecancelt habe, weil sie ein Bindi getragen hat auf einem Rave. Und ich finde diese Konkurrenz mit, in dem Fall, jungen deutschen Frauen, war nicht nur online. Ich weiß noch, als ich halt eben meinen allerersten Freund hatte, der halt Deutscher war, habe ich halt auch wirklich so, hatte so Eifersuchtsszenarien im Kopf, dass er mich halt für so ein straßenköterblondes Pferdemädchen namens Leonie verlässt. So, natürlich will er so eine und nicht eine Eichegül. So, ist voll weird. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich halt einfach auch nur Sophie Passmann mit dunklen Augenbrauen. Und eigentlich hatte Sophie Passmann auch immer dicke Augenbrauen. Like, I was Sophie Passmann for the poor.
Aber was meinst du denn damit? Was hat dich denn dann abgehoben von Sophie Passmann? Weil du hast ja dann, warum bist du nicht zur Prada-Tasche gekommen?
Ich habe halt so für die Verhältnisse. Ihr müsst so eine 2014 Instagram, da warst du schon einfach a thing, wenn du 1500 Follower hast, warst du schon jemand auf Instagram. Wirklich. Also, wir reden da nicht in 10.000, 20, also.
Gerade diese irgendwie linke Blase kam da auch irgendwie erst so zusammen und es war alles sehr, sehr viel kleiner und alle mit über 1000 Followern haben sich dann auch irgendwann gegenseitig zumindest mal kurzzeitig gefolgt und sich mal so ausgecheckt.
Genau. Und ich habe halt irgendwie Welle gemacht auf Instagram und irgendwie ständig irgendwelche Leute gecancelt, weil die irgendwas Problematisches machen. Und ich habe dann auch so erste Anfragen bekommen, ob ich einen Artikel, ich bin komplett Guru Gaga gegangen, weil das Modelabel Acne hatte so einen Feminismus-Pulli damals dann auch.
Oh Gott, ich erinnere mich.
Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich erinnere mich jetzt gerade hier dran. Die hatten einen Feminismus-Pulli und mein Take war wirklich so, aha, ihr feiert also dieses Modelabel ab, wo die dünnen, reichen Leute das tragen, aber die migrantische Putzfrau, die ignoriert ihr. Oder irgendwie so, das war so mein Take damals. Und dann hat mich echt so ein Modeblog angeschrieben, ob ich halt für die einen Artikel schreiben soll für 50 Euro darüber. Und ich war erstmal interessiert und habe es dann nie gemacht. Und das war dann auch der Anfang und das Ende meiner Karriere als feministische Meinungsmacherin und Aktivistin.
Aber das war ja nicht das Schlimmste für dich auf Instagram. Sei mir ehrlich, es gab eine Sache, die hat dich viel mehr getriggert als jeder Feminismus-Pulli oder sonstige Sachen.
Ja, ich hatte echt so, ich bin so drauf ausgerastet, wenn ich gesehen habe, dass Leute ihre Avocado püriert haben. Also damals haben halt alle das erste Mal, das war so 2014, ich glaube das erste Mal haben alle Guacamole zu Hause selber gemacht. Das war wirklich das erste Mal, glaube ich. Ich glaube, wir alle haben im Jahr 2013, 14 das erste Mal in unserem Leben Guacamole gemacht. Avocado Toast was a thing. Hätten wir alle nicht so viel Avocado Toast gekauft, könnten wir uns jetzt alle Eigentumswohnungen in Berlin leisten.
Vielleicht war das auch einfach der Trick. Vielleicht hat deshalb Sophie Passmann die Prada-Handtasche, weil sie einfach nicht mitgemacht hat bei dem Avocado-Trend.
Sie hat bestimmt, wir haben alle, du bist einfach nicht dran an der Avocado vorbeigekommen. Es war auch die Zeit, wo es so Avocado-Socken gab. Es gab voll viel Avocado-Merch damals. Wirklich, die Avocado steht so sinnbildlich für diese Zeit. Und die Leute haben ja immer ihre Fotos gepostet auf Instagram und ich konnte halt immer sehen, du konntest ja sehen, wenn jemand ein Avocado mit einer Gabel zermatscht hat oder halt wenn sie durch einen Pürierstab gegangen ist und du so einen Avocado-Schleim hattest am Ende. Und für mich hat das wirklich an so, das hat wirklich, also das war so Neokolonialismus für mich, ein Avocado zu pürieren. Ich bin komplett kaputt gegangen. Und da gab es auf jeden Fall einige Rants auf Instagram.
Und das war ja auch einfach dann auch in so einer Zeit, also in dieselbe Zeit fällt ja auch der Fusion-Text von Hengame, den wir in der gemeinsamen Folge schon besprochen haben, aber auch der Text über die Islamisierung der Toiletten von Hengame.
Das war ein, das ist, glaube ich, mit der beste Text von Hengame, die Islamisierung, die Islamisierung des Arsches oder so, ich weiß auch nicht, aber wo es halt darum geht, dass sich ja irgendwie Deutsche nicht den Arsch waschen, which I 100% agree with. Und ich bin froh, dass es jetzt diese Po-Dusche halt wirklich popularisiert wurde in Deutschland.
Was die Po-Dusche nicht Prozente an Hengame abdrückt, ist auch eine Frechheit.
Ja, wirklich. Hengame single-handedly raised den Hygienestandard in Deutschland.
Ein anderer Text aber auch, den ich halt sehr präsent habe, weil der halt für sehr viel, da haben sich sehr viele Leute in meiner Bubble echauffiert, war mehr oder weniger ein Text, in dem Hengame meinte, Weiße sollen nur noch mit Salz und Pfeffer würzen, weil alles andere wäre Neokolonialismus. Und da sind Ideologiekritiker ganz erbost aufgesprungen und hatten Angst, dass man ihnen, ich weiß nicht mehr, was für Gewürze sie benutzt haben, warum sie so wütend waren. Ich glaube, die haben eh eigentlich keine anderen Gewürze benutzt, aber sie waren auf jeden Fall wütend, weil man ihnen irgendwas wegnehmen wollte.
Keine Angst, ihr könnt immer noch eure Joppi-Soße benutzen. Die will niemand haben. Also ich habe auf jeden Fall mit diesem Grind irgendwann aufgehört, spezifisch jetzt mit diesem ganzen White Feminism Grind auf Instagram und so einzelne Leute outcallen dafür, dass die halt irgendwas Problematisches tun. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die das eine Zeit lang auch gemacht haben und das, wo es jetzt mittlerweile aufgehört hat, dass es denen vielleicht ähnlich ging. Als ich mitbekommen habe, dass es irgendwann so ein Schema angenommen hat, dass du halt mit diesen Aufregern extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hast. Also, und ich habe irgendwann musste ich mir auch einfach eingestehen, dass ich zum Mobbing gegen einzelne Frauen angestiftet habe. Und ja, da musste ich halt erstmal, also das war einfach so, ja, da habe ich mich auch erstmal, ja, das war einfach nicht so eine tolle Einsicht. Einerseits hatte das ein bisschen was Wahnhaftes bei mir und andererseits aber auch, ja, so eine, es hat so eine eigene Dynamik angenommen.
Nee, ich glaube, das Wichtige, um da auch so festzuhalten, es gibt ja auch irgendwie die richtige Feststellung von, dass halt irgendwie weiße, in Deutschland sozialisierte Feministinnen definitiv rassistische Momente in ihrem Denken haben. Weil, surprise, they grew up in the society, the society is in their brains. Und das ist ja auch irgendwie so eine richtige Feststellung. Und es wurde dann aber zu so einem schematischen einfach so ablehnen und hat sich dann auch irgendwie, also es hat das Spielerische verloren. Ich glaube, am Anfang ist das ja auch irgendwie so dieser Gewürztext von Hengame zum Beispiel oder auch der Fusion-Text. Das ist ja sogar Spielerisches, weil es Leute zwingt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen man sich oder über die man sich keine Gedanken gemacht hat. Aber irgendwann wird es langweilig, weil irgendwann haut man einfach diesen Vorwurf raus gegen halt irgendwie alle weißen Frauen, die halt nicht komplett mit der eigenen Sache mitgehen. Und man macht sich dann auch dabei so ein bisschen einfach, weil man so ein bisschen zu sehr diese einzelne Person rausholt. Und ich kenne das ja auch irgendwie so selber, so auch aus meiner eigenen Zeit irgendwie so auf Twitter. Ich habe ja eben auch irgendwie allen Leuten einfach Antisemitismus vorgeworfen. Und auch da ist so das Ding, ja, es ist leicht, bei allen Leuten in dieser Gesellschaft den Antisemitismus zu finden, wenn man danach sucht, weil wir leben in einer antisemitischen Gesellschaft und Leute sind antisemitisch. Und hab dann selber auch gar nicht gemerkt, wie schematisch das war und wie auch so krass so Follower-Logik und Marktlogik das bestimmt haben, weil wenn irgendwo größere antisemitische Angriffe gingen, ging meine Follower-Zahl nach oben. Wenn ich irgendwie Leute outgecallt habe, dann hatte ich auch irgendwie neuen Traffic so. Und irgendwann fängst du halt an, nur noch zu suchen, wen kann ich als nächstes outcallen? Und dann wirst du halt in diese Dynamik getrieben, dass du die ganze Zeit nur nach Sachen suchst, um sie halt outzucallen. Und wir merken das ja auch als Podcast immer noch. Also so, unsere Zahlen gehen nach oben, wenn wir unschuldige Booktalker, Poetry Slammer oder linke Rapper dissen.
Ja, und genau, ich glaube, als dann irgendwann dieses so eine Art Schemata sich mir offenbart hat, also irgendwann wollte ich nicht, dass mein Ruf ist, ich bin die, die halt auf Instagram gegen Leute hetzt. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass halt Leute mich wie so ein Pokémon in die Arena schicken wollen. Also die haben halt irgendwie, die mochten irgendwie nicht. Und es war so ein bisschen so, hier Eichel, geh, schnüffel mal da dran und guck mal, ob du da was findest. Und ja, da hab ich so das Interesse an diesem Business verloren.
Weil wir sind selbstbestimmte Pokémon. Wir gehen freiwillig in die Arena und wir sind natürlich auch Mitglieder in der Pokémon-Gewerkschaft.
Pikachu! Aber um nochmal kurz zu dem Triangle of White Feminism zurückzukommen, über das wir am Anfang gesprochen haben, hat sich eben diese Vorwürfe des weißen Feminismus, die wir halt irgendwie vor 10, 11 Jahren vermehrt da geäußert haben, haben sich natürlich in erster Linie immer gegen halt andere Feministinnen gerichtet. Ich habe ja irgendwie nicht von der Leyen weißen Feminismus vorgeworfen. Also kann man machen, juckt halt niemanden. Ist so, ja klar, die Frau ist bei der CDU. Dieser Vorwurf galt halt immer vor allem Frauen, die in irgendeiner Form von Feminismus profitiert haben oder sich über den profiliert haben und dann einen gewissen Erfolg damit gemacht haben und dann eben nicht mehr so einfach unter die Brand Feminismus sich haben unterordnen lassen.
Zum Beispiel Sophie Passmann, die als Quotenfeministin in Gesprächen mit Männern wie Jan Böhmermann beim ZDF-Magazin Royal, mit Glas bei der Late Night Berlin, mit Matthias Kalle bei Jubel und Krawall, mit Simon Dömer bei Quelle Internet, mit Tommy Schmidt bei Neo Ragazzi und mit Joko bei Sunset Club ihre Karriere gestartet hat und auch einen Namen für sich gemacht hat. Und auch ihr erstes Buch nimmt durch den Titel eine feministische und auch fast schon rassismuskritische Position mit alte weiße Männer ein, aber eben auch Pick-Me-Girls argumentiert aus einer ganz klar feministischen Perspektive. Und auch Jule Lobo hat als Rap-Journalistin immer wieder sich zum Thema Sexismus im Rap geäußert und auch die eigenen Erfahrungen mit Misogynie thematisiert. Es gab da sehr bekannt den einen Fall, in der taktlos ein Rapper bei einer Podcast-Aufnahme sie gewürgt hat, weil eben der Host des Podcasts, Falk Schacht, also ihr Co-Host, der war nur zugeschaltet digital und sie saß alleine mit taktlos im Studio und er hat sie so als Joke gewürgt.
Das ist voll schlimm. Aber ich glaube, was wir hier halt festhalten müssen, ist, dass halt Frauen wie Sophie Passmann oder Jule Lobo vom Feminismus profitiert haben oder sich halt auch eine Karriere darüber auf eine Art und Weise aufbauen konnten, ist nicht ihre Schuld. Und das ist nicht unbedingt so, dass sie Feminismus bösartig benutzen, sondern dass es, bevor das überhaupt ist, gab es ein Bedürfnis nach diesen jungen, frechen, lauten Frauen. Und Sophie Passmann oder Jule Lobo waren einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um diese Positionen zu füllen, weil es eben diesen medialen Bedarf gab. Und ich finde, Sophie Passmann beschreibt das selber, wenn sie von sich selbst behauptet, dass Feuilleton-Journalisten es lieben, sie zu interviewen, weil Sophie Passmann sie an ihre eigenen Töchter erinnere.
Und da steckt eben, glaube ich, genau halt einfach auch diese Gleichzeitigkeit dahinter. Die können irgendwie das Freche haben der rebellierenden Tochter, aber sie sind ja noch aus dem eigenen Hause, also sie beherrschen halt doch noch irgendwie die Sitten. Und ich glaube, das haben die beiden halt sehr, sehr gut auch irgendwie gekannt und vor allem halt auch eben Sophie Passmann. Deswegen hat sie auch irgendwie ja auch einfach eine beachtliche Karriere gemacht. Ich meine, wir haben jetzt nur die Sachen, wo sie mit irgendwelchen Leuten redet, aufgezählt, aber es gibt noch die Serie, es gibt zig Bücher und es gibt auch zum Beispiel einen Literaturclub, den sie mal moderiert hat.
3 Folgen moderiert hat und die Folgen sind nicht mehr auffindbar. Maybe for a reason. Genau, und in dieser Aufzählung hat die Autorin Caroline Wahl wahrscheinlich am wenigsten ihren schriftstellerischen Erfolg irgendeinem feministischen Diskurs oder dem Bedürfnis nach einer feministischen Autorin zu verdanken. Aber allein, dass sie halt in ihren Romanen irgendwie sozialkritische Themen behandelt und eben aus einer weiblichen Perspektive schreibt, weil ihre Protagonistin junge Frauen sind, das allein hat halt irgendwie dazu geführt, dass sich die Öffentlichkeit dann und mit gepaart mit diesem Zufallserfolg, mit diesem erfolgreichen Erstlingswerk, gab es dann so ein großes mediales Interesse an ihr als erfolgreiche Autorin. Und
ich glaube, das ist halt auch einfach die Fremdzuschreibung, die relativ schnell passiert, dass wenn du als junge Frau erfolgreich bist und dabei Ansätze von Sozialkritik auch irgendwie hast, dass eben halt einfach alles, was du tust, als quasi feministische Praxis dargestellt wird und inszeniert. Also es gibt zum Beispiel auch einen Taz-Artikel, der das Bedürfnis, Porsche zu fahren, bei Caroline Wahl als feministische Praxis darstellt, weil sie ja quasi das tut, was Männer machen und einfach auch irgendwie ihren Erfolg so zur Schau stellen will wie Haftbefehl. Und das ist feministische Emanzipation, laut dieses Artikels.
Ja, und es ist halt eher der Blick von außen, der diese Frauen fetischisiert. Und man kann halt irgendwie Caroline Wahl in dem Sinne vorwerfen, dass sie diese Rolle halt angenommen hat. Das ist halt so ein bisschen lame. Aber
das ist auch, also dieser Blick von außen ist das, was die drei gemeinsam haben, und die Art, wie sie es angenommen haben, ist halt so unterschiedlich. Sophie Passmann
eigentlich nicht. Also die haben es alle angenommen.
Genau, aber Sophie Passmann hat es so weit angenommen, dass sie auch explizit das Wort Feminismus in den Mund genommen hat. Caroline Wahl hat das nur so, ohne explizit sich auf das Wort Feminismus einzulassen. Das meine ich halt gerade. Das sind so.
Ja. Also ich würde halt so sagen, genau, was die drei aber halt wirklich eint, ist, dass sie halt eben ihren Reichtum und ihren Erfolg inszenieren auf Social Media. Passmann ist das coole, belesene It-Girl, das nach New York und London jet-settet und auf coole Konzerte geht. Jule Lobo ist so eine gut situierte Vorstadt-Ehefrau.
Tradwife.
Ja, weiß ich nicht, aber genau, würde sie jetzt nicht so von sich selbst behaupten, aber genau, und Podcasterin, keine Ahnung, und ja, Caroline Wahl ist ein Gangster-Rapper. Und vor allem, alle drei erhalten keinen Respekt aus den Subszenen und vor allem von den Frauen aus den Subszenen, aus denen sie irgendwie kommen oder zu denen sie sich halt irgendwie zugehörig fühlen. Und bei Passmann ist es halt eben der Feminismus oder Kulturjournalismus, aber vor allem halt irgendwie, ja, so ein kritischer, feministischer Blick auf Kultur. Bei Caroline Wahl, da fehlt halt der Respekt aus der Literaturbubble für ihre schriftstellerische Leistung. Und bei Jule Lobo, gibt's, glaube ich, jetzt auch nicht viel Respekt aus der Musikjournalismus, Rapjournalismus-Bubble für ihre Takes. Und ja, ich glaube, mittlerweile möchte sie gerne zu diesen Boho-Lifestyle-Müttern gehören, aber dazu, ja, dafür ist die halt irgendwie mit so einem komischen Cyborg verheiratet, der sich halt irgendwie nicht gut vermarkten lässt. Also, da gehört sie halt jetzt auch nicht so hin in diese, also, sie chillt jetzt nicht mit den coolen Influencer-Moms.
Ihnen wird halt in gewisser Weise die Realness abgesprochen.
Ja, die Realness wird ihnen abgesprochen.
Und ein häufiger Vorwurf dabei ist eben, dass alle drei Bögi-Kinder seien. Und ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, dass ich diesen Vorwurf von Bögi-Kind furchtbar finde, weil was sind Bürger? Wenn man Karl Marx nimmt, gibt es zwei Klassen. Es gibt die lohnabhängige Klasse und die kapitalbesitzende Klasse. Die kapitalbesitzende Klasse muss nicht arbeiten. Sie hat so viel Kapital, dass ihr Geld damit verdient, dass andere für sie arbeiten. Der Rest ist die lohnabhängige Klasse. Das heißt, die lohnabhängige Klasse ist so riesig, weil es kaum Leute gibt, die Kapital besitzen. Und ich habe jetzt bei den dreien auch einfach mal nachgeguckt, so. Und das sind halt einfach Mittelstandskids. Vielleicht auch obere Mittelschichtkids. So, safe hatten die Kohle beim Aufwachsen. So, es lebt sich nicht schlecht, wenn dein Vater ein Arzt ist. Aber trotzdem besitzt dein Vater kein Kapital. Dein Vater ist immer noch lohnabhängig und damit auch Teil der lohnabhängigen Klasse. Und man ist kein Bürgi. Und diese Verwässerung des Begriffs bürgerlich-bourgeois, der so passiert ist im Zuge dieses Klassismusbegriffs, halte ich da auch wirklich für problematisch, weil es halt ein realer Unterschied ist, ob du halt irgendwie lohnabhängig bist oder nicht lohnabhängig bist. Und das wird total verwischen. Das fällt mir eben bei den dreien auf, aber halt auch generell in so einem Diskurs, sobald halt irgendwie Leute irgendwie ein Bild aus ihrer Kindheit posten, wo sie in einem BMW sitzen, heißt es halt dann direkt so, ihr seid Bögi-Kinder.
Alle drei auch, Sophie Passmann, Jule Lobo und Caroline Wahl, müssen halt schon irgendwie arbeiten, I guess. Also so, die New York-Reisen bezahlen sich nicht von selbst. Da muss halt einfach eine Rewe-Werbekampagne geshootet werden. Ich glaube, warum wir diese Folge auch mit diesen drei Frauen machen, warum wurden diese Frauen in erster Linie gepusht? Das haben wir jetzt also versucht irgendwie herzuleiten, aber so for real. Irgendwer
wollte sie ja in dieser Position haben, in der sie sind, sonst wären sie da nicht hingekommen.
Ja, irgendwer hat ja die Bücher gekauft und die Podcasts gehört und die YouTube-Videos geklickt.
Genau. Das auch über eine Konstanz. Also das ist ja eben, glaube ich, halt auch eben so das Ding. es ist ja nicht der eine Erfolg, sondern auch bei Wahl kam halt das zweite Buch, das auch immer noch erfolgreich war. Wir haben jetzt uns so angeguckt, wo die so herkommen, was sie so machen.
Und was die Kritik an ihnen, die populäre Kritik an den dreien ist.
Genau, aber die Frage ist ja, warum wird sich an ihnen überhaupt abgearbeitet in dem Maße? Und damit hängt ja auch zusammen, warum wurden sie überhaupt erst gepusht? Was ist denn dieser Moment, der für so einen Umschwung sorgt? Warum sind denn sie als Person so wichtig, dass sie so viel Raum einnehmen, dass sie sowohl im Positiven gepusht werden, als auch im Negativen so krass ein Gegenstand der Kritik sind, dass man sich an ihnen abarbeiten muss und sie nicht einfach ignorieren kann?
Genau, das ist schon auch mit die zentrale Frage dieser Folge gewesen. Weil ich habe diese Folge dir ja vorgeschlagen, Valentin, nachdem es eben dieses Caroline Wahlgate gab vor einigen Monaten. Und ich war jedes Jahr oder jedes halbe Jahr wird halt irgendwie eine Frau für weißen Feminismus gecancelt oder wird ihr vorgeworfen, dass sie ein nerviger Girlboss ist. Und gibt es dieses Bedürfnis, sich von ihr zu distanzieren? Und um uns diese Frage zu beantworten, begeben wir uns jetzt auf sehr dünnes Eis. Es wird jetzt ein bisschen heikel, weil wir uns auf einen alten weißen Mann beziehen, der nicht unkontrovers diskutiert wurde, um nachzuvollziehen, welche psychodynamischen Prozesse oder neudeutsch Psychosen hinter dem ganzen Komplex eben, den wir jetzt versuchen zu beschreiben, liegt. In Deutschland kennen den nicht so viele. Wenn man sich US-amerikanische, linke, postmarxistische Diskussionen anschaut, dann ist der Name schon etwas geläufiger. Und zwar haben wir das Buch The Culture of Narcissism von Christopher Lash gelesen.
Man könnte fast sagen, dass in Amerika jetzt Alarmglocken losgehen würden.
Genau, und Christopher Lash ist vor allem auch deshalb etwas umstritten, weil er Institutionen wie Familie und Religion als verteidigenswert erachtet.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich komme gerade nicht drauf.
Ja, irgendwie so ein Podcast namens Don't Read Theory bekommt diesen Vorwurf auch öfter zu hören. Genau.
Worum geht's in Culture of Narcissism? Lash stellt sich die Frage, was mit einer Gesellschaft in einer Zeit passiert, in der die Erwartungen an irgendeine Art von besserer Zukunft radikal abgenommen haben. Und damit stellt er sich eigentlich auch ähnliche Fragen wie dann 30 Jahre später der Lieblingstheoretiker aller Podcasterinnen Mark Fischer.
Genau, und Lash beschreibt eben in die Gesellschaft in den 70ern, eine Gesellschaft, in der Institutionen wie Familie oder Kirche als Rückzugsorte verschwinden, ohne dass es für diese Institution einen Ersatz gibt oder sich die materiellen Bedingungen in dem Maße verbessert haben, dass diese Institutionen überflüssig gemacht wurden für einen Großteil der Gesellschaft.
Und das heißt eben, dass die Gesellschaft noch brutaler geworden ist als zu der Zeit, in der Kirche und Familie stabile Institutionen waren und keine stabilen Institutionen an ihre Stelle treten konnten, sondern stattdessen nur diffuse, lose Gemeinschaften und eben diese mediale Dauerbeschallung. Und dementsprechend ist das Bedürfnis nach Trost, nach dem Seufzer der bedrängten Kreatur, wie Karl Marx es zum Beispiel die Religion gesagt hat, präsenter denn je. Gleichzeitig findet eben die Lösung, die altbewährten Lösungen sind nicht mehr da. Das Individuum ist einzig und allein auf sich zurückgeworfen.
Genau, also Lash stellt eine Gesellschaft aus atomisierten Einzelnen fest, die nicht mehr Befriedigung im Sozialen finden können, sondern nur noch im individuellen Konsum. Und ja, das Buch von Lash ist 1979 erschienen und spätestens durch Social Media und Streamingdienste hat sich halt die Situation nochmal um einiges verschärft, weil heute selbst das Soziale konsumierbar geworden ist. Wir haben parasoziale Beziehungen zu unseren Lieblingscreatern und AutorInnen auf Social Media.
Und wir wissen mehr über die Trennung von Bushido als über das Wohlbefinden unseres eigenen Vaters. Und diese veränderte Einrichtung der Gesellschaft, die wir jetzt so versucht haben, kurz zu umreißen, sorgt eben auch, und das ist das zentrale Argument von Lash, für eine Veränderung der sozialen Charaktere. Seine These ist kurz gesagt, Narzissmus ist eben keine Krankheit mehr, nichts Pathologisches mehr, wie es war, als Freud eben seine Theorie entwickelt hat, sondern mittlerweile der von der Gesellschaft geforderte und eben auch begünstigte Charakter. Also die Gesellschaft ist so eingerichtet, dass sie einerseits narzisstische Charaktere produziert, aber eben auch so eingerichtet, dass man selber von der Gesellschaft profitiert, wenn man ein narzisstischer Charakter ist.
Genau, und es ist total wichtig, wie gesagt, also Lash ist ein umstrittener Autor, er ist Historiker und bietet halt eher Beobachtungen an statt Analysen. Und auch wenn er von Narzissmus oder Narzisstin spricht, ist das kein Vorwurf gegen Einzelne, wie das heute häufig vor allem auf Social Media gemacht wird, mein Ex ist ein Narzisst oder jene und jene ist ein Narzisst, sondern schon auch eben ausgehend von so klassischer Psychoanalyse, dass das Pathologische und das Normale fließend ist und sich die Entwicklung des Individuums anhand einer kulturellen Entwicklung auch verstehen lassen kann. Genau, das ist total wichtig als Disclaimer, dass wir keinen Narzissmusvorwurf formulieren gegen einzelne Menschen in dieser Folge.
Im Gegenteil, wir beziehen uns auch explizit auf ihn, weil wir gerade bei unserer Kritik an medialen Figuren rückblickend eben auch gemerkt haben, dass so narzisstische Kränkungen eine große Rolle gespielt haben.
Sehr große Rolle. Also genau meine ganze Obsession mit Sophie Passmann war eine narzisstische Kränkung. I could have been her and I could have been better at what she's doing.
Und deep down verrate ich auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich auch gerne der Mann mit dem Fred Perry Polo wäre, der so viel Reichweite hat und so viele Showformate ausprobieren kann. Wie Jean-Philipp Kindler.
Für alle, die das nicht verstanden haben. Genau, und Lash beschreibt halt eben Individuen, die ohne Anbindung an die Außenwelt, Anbindung an soziale Organisierungen, an Kontexte, eben eine innere Leere verspüren, die eben durch Konsum und eben auch durch den Konsum von externen Helden und an einem Glauben, an deren Omnipotenz eben gefüllt werden soll.
Wir suchen nach Heldinnen, nach Frontkämpferinnen, die uns erlösen und empfinden dann auch eben eine tiefe Kränkung, wenn eben diese Heldinnen den völlig überfrachteten Erwartungen an sie nicht erfüllen können. Also eben genau das ist dann dieser Zyklus, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben.
Genau, und zwar schreibt Lash, "They worship heroes only to turn against them when their heroes disappoint them. Unconsciously fixated on an idealized self-object for which they continue to yearn, such persons are forever searching for external omnipotent powers, from whose support and approval they attempt to derive strength." Genau, also das erklärt halt die eine Seite, warum wir uns an unseren Helden abarbeiten, an unseren Helden oder halt eben den Leuten, deren Namen und Gesichter man halt dann überall sieht. Andersherum interessiert sich eben Sophie Passmann zum Beispiel nur so lange explizit für den Feminismus, solange sie davon profitieren kann. Also mittlerweile hat Sophie Passmann einfach sehr explizit einen Rückzieher gemacht, zumindest von politischen Themen. Das sagt sie auch. Sie macht jetzt mehr so Feel-Good-Sachen und Girly-Stuff und das widerspricht schon definitiv den Anfängen ihrer Karriere auch als glaube ich, als Poetry-Slammerin, da war die schon die war ja auch SPD-Mitglied.
Die war SPD-Mitglied und ich weiß auch noch, wie sie damals als dieses Bella Ciao, als diese Bella Ciao Cover-Version, Remixe so ein Hit waren, hat Sophie Passmann gesagt so, das ist ein Lied, das jetzt ohne den politischen Hintergrund der Gesellschaft gespielt wird. Dabei wird völlig vergessen, dass es ein Protestsong aus der Zivilgesellschaft ist. Und ich weiß noch damals, wie ich hier wütend in die Kommis geslidet bin und war so, es gab keine Zivilgesellschaft mehr, das ist ein Song der Partisanen. Die Zivilgesellschaft war zerstört im Faschismus. Es gibt keine Zivilgesellschaft im Faschismus, weil die Zivilgesellschaft hat sich dem Faschismus angeschlossen.
Okay.
Ja, das kam gerade einfach wieder raus.
Ja.
Und das ist... Und davon hat sich Sophie Passmann wirklich halt auch distanziert und das ist halt eben auch so, warum sie so viel Kritik erntet halt eben auch, weil sie halt damit ja auch irgendwie gestartet ist und das auch einfach so hinter sich gelassen hat. Also sie hat halt irgendwie wie so eine Begleitrakete das benutzt und hat es dann einfach so hinter sich gelassen und das ist glaube ich auch wirklich so im Kern, was dann auch eben der Vorwurf, auch so dieser das Gefühl verraten worden zu sein. Genau das greifen ja Feminist Self-Control in ihrer Folge über Sophie Passmann auf. Die Folge, die Doppelfolge heißt eben Pick Us Girls, wo sie sich auch explizit eben in der ersten Folge, die ist noch vor dem Erscheinen von Pick Me Girls erschienen, mit einem Interview auseinandersetzen, wo Sophie Passmann eben ihren Rückzug aus dem Politischen bekennt und sie eben auch vorwerfen, dass sie sich's eben erlauben kann in ihrer Position, dass es eben Ausdruck ihres Privilegs ist, dass sie eben keine Lust mehr auf Politik hat. Und in der zweiten Folge dann eben in dem Buch, über das Buch Pick Me Girl, gehen sie eben weiter auch darauf ein und zeigen halt eben sehr deutlich, inwiefern irgendwie so passt man einen performativen Feminismus an den Tag legt und keinen echten Feminismus. Aber immer wieder auch eben diese Hoffnung, diese Erwartung, dass Passmann ihre Reichweite doch für was Besseres nutzt. Und auch schwingt eben auch mit der Glaube daran, dass es besser wäre, wenn Passmann eben feministische Themen pushen würde in ihrer Position und eben dieser Rolle bewusst wird und quasi was zurückgibt an den Feminismus. Nicht nur vom Feminismus nimmt, sondern auch was zurückgibt. Und das ist so meiner Meinung nach so dieser Kern, bei dem es in den Folgen von Feminist Self Control in der Kritik an Sophie Passmann geht.
Ich stimme der Kritik, die Feminist Self Control formuliert, insoweit zu, dass sie beziehen sich eben auf dieses Interview von Sophie Passmann aus der Zeitschrift Annabelle, in der Sophie Passmann Repräsentationspolitik kritisiert und für ihre Kritik das Beispiel von lauten schwarzen Frauen, die funky sprechen, benutzt. Und genau, und aufgrund von diesem, also dieses Zitat ist wirklich, wurde zerrissen von, also aufgrund dieses Zitats wurde Sophie Passmann eben Rassismus vorgeworfen. Sie hat da viele Anschuldigungen bekommen. Und ich finde schon, es ist in dem Sinne rassistisch, denn Sophie Passmann müsste halt eben anerkennen, dass sie selber auf diesem Repräsentationszug eben ihre gesamte Karriere aufgebaut hat. Sie kann es aber dann nur bei der Repräsentation von schwarzen Frauen anerkennen.
Und das auch mehrfach. Also es ist ja nicht nur in dem Annabelle-Interview, sondern es ist eben auch das, was in dem Buch von Sibylle Schick eben aufgegriffen wird, dass Sophie Passmann den Neoliberalismus der Repräsentationslogik ausgerechnet bei Beyoncé erkennt, während sie selber das macht und auch riesen Taylor Swift-Fan ist.
Genau, und bei Taylor Swift ja genau diesen Repräsentationsmodus für die uncoolen Girls und Gays eben feiert. Und in dem Sinne, finde ich, hat der Podcast Feminist Shelf Control da halt einfach, liegt er halt eben richtig mit der Kritik und auch im Sibylle Schick. Nichtsdestotrotz fand ich die Kritik auch sehr überzogen und moralistisch. Und eben dieses komplette Kreisen um die Reichweite und sie müsste es eigentlich besser wissen. Und jeder Fehler wird aufgezählt und es könnte ja ein Fehler sein, aber das denken wir nicht, weil Sophie Passmann ist schlauer als das. Also fast schon, es hatte schon so was Verschwörungstheoretisches.
Und vor allem ist es halt eben so ein ganz krasser Fokus einzig und allein auf das Individuum. Also es geht um das, was Sophie Passmann macht und nicht um die patriarchale Medienlandschaft, innerhalb der sie sich bewegt, die ja natürlich auch einen Einfluss hat. Wie hat das Känguru schon so schön gesagt? Beim Marsch durch die Institution wird man zum Arsch durch die Institution.
Damn, you really quoted dieses Känguru in diesem Podcast. RIP. Die Coolness von Don't Read Theory. Einfach gesamte Grimm-Folge down the toilet drain mit diesem fucking Känguru-Zitat. Danke, Valentin. Das war nicht abgesprochen.
Ich habe noch ein anderes Zitat, um das alles zu retten. Und zwar hat Lorna Finlayson in dem Artikel Tainted Ladies, Liberal Feminism is Collapsing, Who's Really to Blame, in der Boston Review mehrere Bücher besprochen, unter anderem eben auch Judith Butler. Und da schreibt sie eine Sache, die ich gerade für diese Thematik sehr treffend finde, und zwar: The problem is that a form that feminist critique and advocacy have often taken insistently moralist and individualist, even while using the vocabulary of structural injustice and oppression. Und genau das passiert eben da auch immer weiter. Die Kritik zieht auf das Individuum und auf das Fehlverhalten und so ist der Vorwurf von Feminist Self-Control an Passmann, dass sie eine weiße Feministin ist, die die Reichweite nicht für die richtigen Sachen nutzt. Passmann redet jetzt nicht direkt über Feminist Self-Control, aber sie redet ja immer über die Neider, die gerne in ihrer Rolle wären und misogyn sein, und safe meint sie damit auch FSC. Und ich glaube nicht, dass Passmann diese Folge von FSC nicht gehört hat. Ich glaube schon, dass sie auch sich anhört, was ihre Hater machen. Und immer scheint bei all dem natürlich das Problem durch die Arbeit am Individuum, die Arbeit am Selbst, durch quasi eine Therapie lösbar zu sein.
Ja, und das sagen Feminist Self-Control auch, indem sie dann eben Sophie Passmann so durch die Blume Tipps geben, wie man mit Kritik umzugehen hat. Kritik ist eben unangenehm und dann muss man das halt irgendwie verdauen. Und wenn man dich kritisiert für deine problematische Sprache, dann hast du dich dafür zu bedanken und du musst es dann irgendwie damit dich damit umsetzen. Und das ist halt, glaube ich, mit diesem, was du therapeutisch meinst, genannt, also therapeutisch oder so Coaching, Kritik-Coaching. Und genau, das ist halt, was in diesem Zitat von Lorna Finlayson drinsteckt, eben die Arbeit am Individuum, aber in der Sprache von struktureller Kritik. Und ich habe das Gefühl, dass in der Kritik an Sophie Passmann und an anderen weißen Feministinnen ist halt so eine Frustration drinne, dass die Hoffnung auf eine omnipotente feministische Führerin irgendwie begraben werden muss. Also wir hatten diese Hoffnung und wir wurden enttäuscht. Und ich finde, das haben eine unserer Lieblingsserien, Broad City, total lustig eigentlich umgesetzt, indem sie also so einen sehr offensichtlichen Hillary Clinton-Fetisch entwickelt haben in dieser Serie. Und der war so relativ, der war aber halt so genuine und die sind dann wirklich enttäuscht gewesen auch von Hillary Clinton und haben dann quasi Lager gewechselt und sind jetzt eher in diesem im sozialistischen, demokratischen Lager. Aber diese Folge ist ja immer noch da und die können das, also die haben es halt so lustig gemacht.
Sie haben es halt auch durchgearbeitet. Also sie haben halt auch erstmal akzeptiert, dass es so ist, weil ich glaube halt in diesen ganzen, dieses Bedürfnis, dass es eben nicht reflektiert wird, ist eben der Grund, warum man dann halt eben den gescheiterten Führern das Versagen umso brutaler vorwerfen muss und sich an denen abarbeiten ist, weil man sich eben nicht von ihnen gelöst hat. So, man hat sich in eine Abhängigkeit begeben und dann haben sich ist die libidinöse Bindung halt weitergeblieben. Und weil halt eben die Frustration da ist, hat man keine positiven Gefühle mehr, sondern negative. Aber man ist halt eben noch abhängig, weil man halt eben nicht irgendwie da so eine humoristische Verarbeitung hat oder auch vielleicht eine Trauer als Verarbeitung hat, ist auch möglich, aber es findet eben keine Verarbeitung statt, sondern man bleibt halt eben in dieser Abhängigkeit, in dieser psychischen.
Voll, ich hatte das auch bei mir, also am Anfang meines Studiums war ich eben sehr groß, ich war auch unfassbar großer Beyoncé-Fan in dieser Zeit und ich, also Beyoncé hat definitiv, wer halt das Taylor Swift-Fandom nervig findet, der muss auf jeden Fall eingestehen, dass Beyoncé dafür den Blueprint geliefert hat. Die Beyoncé-Fans haben einfach gezeigt, wie man krass nervig sein kann und halt in den Krieg zieht für diese total perfekte Frau, die alles richtig macht. Und in der Zeit war ich halt auch total karrieregetrieben und dachte halt, aber halt, ich wollte natürlich meine Karriere für den Feminismus und für das Gute nutzen. Und ich hatte wirklich, ich war überzeugt davon, dass ich mal für Michelle Obama arbeiten werde und hatte mir schon mein Praktikum bei der UN in meinem Kopf ausgemalt und so weiter und so fort und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das so nicht möchte und dass ich, das war, was du sagst, Trauerarbeit, da war eine tiefe Trauer und Depression, dass ich meine Ziele aufgeben muss und nochmal so umschiften muss und eben, ja, wir sind ja, also nicht nur Feminist Shelf Control ist ein Podcast, der eine Folge schon zu Sophie Passmann, der jetzt zwei Folgen zu Sophie Passmann gemacht hat, sondern dieser Podcast hat hiermit auch eine zweite Folge zu Sophie Passmann gemacht. Und zwar war ja auch unsere Besprechung von Pick Me Girls, die jetzt genau 2 Jahre zurückliegt, unsere allererste Folge, die Absicht, die wir mit unserer Folge zu Pick Me Girls von Sophie Passmann hatten, war, uns mit ihr und ihrem Buch zu befassen und ihr nicht den White Feminist Vorwurf zu machen, sondern sie als schlechte, unlesbare Autorin zu kritisieren.
Also so ein bisschen auch das, was Margarete Stokowski mit Caroline Wahl gemacht hat.
Viel besser gemacht hat als wir, denn wir sind wirklich keine guten Literaturkritikerinnen und deshalb hat niemand gecheckt, und checkt auch nicht bis heute, was wir mit dieser ersten Folge bezwecken wollten.
Deswegen liefern wir jetzt nochmal 2 Stunden als Erklärung hinterher.
Hey Leute, also es war so, es war ganz anders.
Aber nochmal zurück zum Thema. Es gibt rassistische Feministinnen, weiße Frauen aus Europa oder Nordamerika nutzen und profitieren, dass sie gleichzeitig ungefährlich und schützenswerter wirken. Und dieser weiße Feminismus gilt nicht nur in Europa oder Nordamerika, sondern, wie Dastan Jazim in einem Artikel sehr gut festgestellt hat, können sie über jene Privilegien sich sogar in nicht weißen Ländern eine Vormachtstellung unter Frauen sichern.
Also Dastan schreibt halt vor allem über weiße Reporterinnen, also Reporterinnen aus Deutschland, die nach Syrien gereist sind und dort mit den Vertretern der neuen Regierung geklüngelt haben, um zu beweisen, dass die ja gar nicht so schlimm ist, wie die progressiven Kräfte in der Region behaupten, wie ethnische Minderheiten in Syrien behaupten, dass das ja ein Regime ist, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und dass eben es da so eine Fortführung des weißen Feminismus und so einem Orientalismus gibt. Genau, und das beschreibt sie eben sehr gut, indem sie schreibt: It is a form of parasitic presence. It does not intervene meaningfully, nor does it intend to leave. It remains precisely because its staying feeds a market of crisis, a permanent state of unresolved tension from which visibility, legitimacy and even employment are derived. Und das kann man halt eben auch auf diese feministischen Poster-Girls anwenden, die halt eben eine Analyse nach der anderen liefern zu irgendwelchen gesellschaftlichen Missständen. Ja, und sich dadurch halt irgendwie so einen
Status erarbeiten.
Genau.
Ein Platz in der Medienwelt.
Und das ist mega frustrierend für andere Frauen und andere Feministinnen, für Leute, die diese Art von Arbeit unentgeltlich machen, die weniger Beachtung bekommen für ihre Arbeit, weil die Arbeit halt höchstwahrscheinlich wirklich relevanter ist oder gefährlicher und deshalb irgendwie nicht so leicht konsumierbar ist in diesem medialen Spektakel. Deshalb verstehe ich ja wirklich diese Unzufriedenheit, wenn man sich den Erfolg von einer Sophie Passmann eben anschaut. Aber wir finden, dass unsere Strategie als Kritikerin nicht sein kann, diesen rassistischen oder unsolidarischen weißen Feministin die Maske runterzuziehen und den blanken Rassismus zu enttarnen. Weil diese Frage will ich mir schon stellen, sowohl bei Sibel Schick als auch beim Podcast Feminist Shelf Control. Die Kritik ist extrem harsch im Anbetracht dessen, was Sophie Passmann so produziert. Die Vorwürfe sind wirklich krass. Vor allem auch, weil immer wieder betont wird, das kann kein Missverständnis sein. Die ist viel intelligenter. Das ist total kalkulierend, was sie machen. Und ich frag mich, was wollt ihr, dass Sophie Passmann macht? Soll Sophie Passmann zu News gehen? Weil von der Art der Rhetorik und der Schwere der Vorwürfe und wie Sophie Passmann halt gezeichnet wird oder Jule Lobo und so weiter, finde ich, kommt das dem schon. Also denke ich mir das manchmal.
Ja, es geht so darum, die Maske runterzureißen eben. Aber hinter der Maske verbirgt sich einfach bei jedem Menschen nichts Gutes. So, weil in unseren ganzen Köpfen ist diese Gesellschaft drin. Und wenn man da tief genug sucht, findet halt man nichts Gutes. Und dieses Bedürfnis, das so runterzureißen und quasi sagen so, Mensch Sophie, du bist eigentlich eine Faschistin, du tust nur irgendwie so demokratisch, verkennt halt, wie weit halt auch irgendwie faschistische Einstellungen in der demokratischen Gesellschaft drin sind. Und auch wirklich eben so ein bisschen, wollt ihr, dass Sophie Passmann zu Donald Trump wird? Weil das ist halt irgendwie die Maske runterreißen. Das ist die Schamlosigkeit. Das ist halt wirklich einfach ohne Anstand und irgendwas. Und im Endeffekt ist es ja gerade gut, dass rassistische Ressentiments bei Sophie Passmann irgendwie eingebaut sind in irgendwelche Manieren oder sonstige sozialisierten.
Oder gute Absichten.
Oder gute Absichten oder wie auch immer. Das ist ja, an dem Positiven muss man ja irgendwie festhalten. Das führt ja eben gerade dazu, dass es nicht so schamlos ist, wie es bei Donald Trump ist.
Genau. Es ist halt auch wie Zizek das auch so mal meint, irgendwie alle reden davon, dass man in sich gehen soll und sein wahres Ich herausfinden soll. Also ich will nicht mein wahres Ich herausfinden. It's full of shit. Und das bei allen Menschen. Ich glaube, das ist auch wirklich festzustellen. Es gibt keine reinen Seelen. Also die gibt es nur vor Gott.
Und es gibt in dieser Logik halt nur Freund und Feind. Feministinnen und Antifeministinnen, Girls, Girls oder Pygmies. Und dass aber dann eben Feminismus selbst Produkt einer Gesellschaft ist, die nicht frei von gesellschaftlicher Gewalt ist, wird erfolgreich verdrängt. Und es ist dann immer wieder an dem Punkt so, nein, dann bist du keine echte Feministin. Oder um einen Schritt wegzugehen von feministischen Diskursen so, nein, dann bist du kein richtiger Linker. Nein, dann bist du kein Genosse. Nein, dann bist du kein richtiger Kommunist, kein richtiger Anarchist, kein richtiger Antideutscher, kein richtiger Sozialist. And so on and so on and so on.
Wenn man sich halt ausschließlich an diesen Individuen abarbeitet und an so Einzelfällen und die irgendwie zum Marker von irgendwas macht, wenn man die dann zum Marker für gesellschaftliche Missstände macht und für strukturelle und historisch gewachsene Gewalt, dann führt das schon dazu, dass du dann halt aus wirklich so 0815 Feministin wie Sophie Passmann, die eine höchstgradige Antifeministin machen muss, also die eine raffinierte Agenda macht. Und wir haben das halt humoristisch aufgegriffen in unserer Folge, in dem ich gemeint habe, Sophie Passmann ist eine Psy-Op, dass sie halt irgendwie so von der CIA eingesetzte Masche ist.
False Flag-Aktion.
Ja, um die Leute zu entradikalisieren. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt gehen wir hier mit den Kritikerinnen von Sophie Passmann hart ins Gericht und den Leuten, die halt den Vorwurf des White Feminism machen. Wir sind natürlich ein fairer Podcast. Wir sind die fairsten Richter, die hinter den Mikros jemals gesessen haben.
Ihr müsst euch auch gerade verstehen, so Aishugi sitzt hier mit verbundenen Augen und hält in der rechten Hand eine Waage, während sie das sagt.
Und zwar kommt ja immer wieder auch dann der Vorwurf, zum Beispiel von Sophie Passmann, dass es hinter dieser Kritik an ihr und erfolgreichen Frauen Misogynie steckt. Das ist misogyn. Und das hat sie zum Beispiel auch gesagt, als denn der Shitstorm gegen Caroline Wahl war halt, nee, ihr kritisiert gerade eine Frau, weil ihr sie nicht mögt. Die ist euch eigentlich einfach nur unsympathisch. Ihr findet einfach nur erfolgreiche Frauen schlimm. Und ich war halt so ein bisschen in dem Moment, war ich so, ja, ich kann das jetzt nicht von der Hand weisen. Das ist in meinem Fall wirklich so. Ich kann die halt einfach nicht riechen. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, im August 2023 ist das letzte Buch von Ronja von Rönne erschienen, der Essay Trotz. Und dieser wurde eben super, also er wurde extrem schlecht rezensiert von der Literaturkritikerin Elke Heidenreich in der Süddeutschen.
Aber auch eben fair, weil Elke Heidenreich wirklich am Ende auch nochmal sagt, also am Ende gibt sie Ronja von Rönne Props und sagt so, ja, das ist halt ein nicht durchdachtes Buch, das man veröffentlicht hat, das passiert. Und es ist wirklich so eine sehr faire auf das
Buch
gehen.
Sie hasst das Buch, nicht Ronja von Rönne.
Also sie betont immer wieder, was sie an Ronja von Rönne mag, betont irgendwie,
was sie an ihrem Schreiben mag, und sie betont die Stärken des Buches, sagt aber alles in allem, das ist ein Buch, was so nicht hätte geschrieben werden müssen, und sagt an zwei Stellen, dass sie krass sauer auf das Lektorat ist, weil das ist die Verantwortung des Lektorats. Und ich war so, oh mein Gott, ja, das ist safe.
Und eben auch eben sagt so, hey, hier, in diesem Essay gibt es so eine Storyline, die eigentlich echt gute Basis für einen Roman hätte, gerade so wie du es angefangen hast. Also wirklich halt irgendwie, basically übernimmt Elke Heidenreich den Job des Lektorats.
Für Ronja von Rönne. Ich würde auch sagen, es ist eine extrem negative Rezension, aber darin steckt so viel Gutes und Tolles
und
für die Autorin. Und Sophie Passmann hat in der Hochphase, in der Hochpromophase ihres Buches Pick Me Girls gesteckt. Diese kontroversen Schnipsel aus ihrem Buch sind eben durch Social Media rumkursiert. Und Sophie Passmann hat halt eben diese Rezension von Elke Heidenreich aufgegriffen in ihrer Instagram-Story und meinte, und hat halt Elke Heidenreich unterstellt, dass diese nur Karriere machen möchte, weil sie das Buch einer anderen Frau zerreißt öffentlich. Und hat halt da den Punkt gesetzt bei ihrer Kritik. Und unterschlägt einfach, dass Elke Heidenreich schon seit den 70er Jahren als Literaturkritikerin tätig ist.
Und auch als Autorin, also selber auch Romanautorin ist, eben nicht aus einer Perspektive der reinen Kritikerin kommt, sondern aus der Perspektive der Kritikerin und Autorin.
Und aber auch eben, dass sie halt eben das gar nicht nötig hat, wenn man jetzt Elke Heidenreich nicht kennen würde und nur Sophie Passmanns Sicht oder Einschätzung gefolgt hätte, dann würdest du denken, keiner kennt diese Frau, die stand noch nie auf der Bildfläche, das ist irgendeine junge Volontärin bei der SZ, die nochmal 5 Jahre jünger als Sophie Passmann ist, oder als Ronja von Rönne ist, und die war sich so, hey, ja, damit kann ich jetzt hier Aufmerksamkeit generieren. Ich bashe jetzt einfach das Buch einer anderen Frau, weil die Öffentlichkeit liebt es, so ein Zickenkampf. Wenn sich eben, genau, Frauen gegenseitig fertig machen. Und außerdem unterschlägt Sophie Passmann auch bei Pick Me Girls in all ihren Kommentaren, auch in ihrer Besprechung, in ihrem Podcast, im Sophie Passmann Podcast, wenn sie über Caroline Wahls Buch spricht und über die Diskussion um Caroline Wahl, setzt Sophie Passmann eben bespricht sie nicht, unter welchen Umständen die Kunstproduktion von Frauen oder die Kulturproduktion von Frauen eben kritisch besprochen werden können von anderen Frauen. Und das hat sich schon sehr danach angefühlt, als ob Sophie Passmann da den Misogynie-Vorwurf benutzt hat, um Promo für ihr eigenes Buch zu machen, aber auch um sich zu immunisieren gegen Kritik an ihren eigenen Werken. Sie baut sich halt irgendwie so eine Burg damit, in der man die Qualität ihres Schaffens nicht in Frage stellen darf.
Das heißt, alles in allem wollen wir das machen, was Don't Read Theory immer macht. Wir wollen uns nicht zu Feminist Chef Control und Sibyl Schick, aber auch nicht zu Jule Lobo, Sophie Passmann und Caroline Wahl setzen, sondern wir wollen uns den Platz zwischen den Stühlen suchen.
Ew. Nein, wir stehen noch nicht über diesen Ding. Keine Ahnung, wir marschieren halt einmal so da durch. Und
das meine ich, also wirklich ja. Halt so zwischen den Stühlen. Also wir sind da ja auch drin, aber halt wirklich so.
Wir sind ja auch alles von denen gewesen und sind es immer noch. Also wie gesagt, wer bis jetzt nicht verstanden hat, dass ich eine Psychose mit weißem Feminismus hatte, ich sag's jetzt nochmal, I had that und ich habe immer noch meine Obsessionen mit einzelnen Leuten und ich kann immer noch einzelne Leute nicht riechen, so ist es nicht. Und dieses, dass ich halt so denke, hä, es ist voll unfair, mich zu kritisieren, das habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, das hatte ich erst letztens, als halt irgendwie meine gute kurdische Freundin mich darauf hingewiesen hat, dass ich vielleicht ja doch manchmal eine ignorante Türkin bin. Und ich war so, excuse me, so, I'm doing so much work here. Und es hat mich halt krass, das hat mich so verunsichert. Also ich habe mich wirklich so lange nicht mehr so bloßgestellt gefühlt. Und ja, das ist,
Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man auch halt diese ganzen Sachen anguckt, also wir behandeln jetzt eben diese Debatte über White Feminism, aber der Vorwurf, also du kannst ja White Feminism durch halt irgendwie den Vorwurf ersetzen, der halt in anderen Lagern irgendwie ersetzt wird.
Macker-Vorwurf,
so. Antisemitismus-Vorwurf, Genozidverharmloser Vorwurf. Im Endeffekt merkt man ja, wie in diesen ganzen Vorwürfen dann auch wirklich einfach so, ja, halt so ein Mechanismus einschleicht, in dem das Politische am Anfang irgendwie mal da war, in dem es eine politische Berechtigung hat, aber irgendwann geht's nicht mehr darum. Irgendwann ist das einfach in so einen rein Marktmechanismus übergegangen und da ist die feministische Debatte halt auch nur ein Beispiel von vielen, wie so eine Form von Kritik und politischem Engagement und politischem Diskurs innerhalb der feministischen oder innerhalb der medialen Marktlogik so eingesogen wird und integriert wird und am Endeffekt halt man woanders rauskommt, als man eigentlich angefangen hat. Und genau das muss man halt sich vor Augen führen. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, da so durchzumarschieren und eben halt sich nicht auf eine der Seiten zu schlagen und halt irgendwie sagen, okay, das ist die richtige Seite, sondern so, nee, es gibt kein richtiges Leben im falschen, Leute.
Aber zum Glück gibt es Don't Read Theory in diesem Leben. Und mit einem Steady-Abo könnt ihr diesen Podcast unterstützen.
Und bitte nutzt CEPA-Latz-Schrift, weil dann zahlen wir keine Gebühren an PayPal oder Kreditkartenunternehmen.
Danke.
Im Endeffekt ist, worum es uns geht, dass eben auch die Kritik, Passmann, Lobe oder Wahl, keine Systemkritik mehr ist, sondern sich eben perfekt in diese Marktmechanismen integrieren lässt und eben Teil des Spektakels ist. Weil, wenn du nicht machst, was Passmann macht, kommst du nicht in die Position. Und wenn Passmann andere Sachen macht und ihre Position verliert, dann kommt eben Aischegül und macht das Gleiche in Schwarzkopf. Und es ist wie der alte Konflikt zwischen Untergrund und Mainstream im Rap, bei dem beide Seiten voneinander abhängig sind. Ohne Mainstream kein Untergrund, der Untergrund braucht den Mainstream, um zu haten. Und der Mainstream braucht auch den Untergrund, um sich abzugrenzen, um zu sagen so, hey, wir sind jetzt nicht so verrückt wie diese radikalen Spinner da am Rand, wie diese komischen Verrückten, wir sind die Gemäßigten, wir sind Teil des demokratischen Diskurses. Und diese Dynamik passiert und perpetuiert sich eben immer. Und alle Akteure in diesem Game sind Charaktermasken. Sie übernehmen eine Rolle, in die sie geraten sind, aber sie sind eben, handeln auch immer entsprechend ihrer Rolle. Und wenn man die Person austauscht, kommt man am Ende auch beim Gleichen raus, weil it's the economy, stupid.
Genau, und ja, wie gesagt, in der Dynamik, also jetzt auf nochmal diese feministische Debatte, die in Deutschland geführt wurde oder die halt geführt wird, zurückzukommen, Passmann und Taylor Swift oder Jule Lobo oder Caroline Wahl für den Literaturbetrieb, die denken halt nur in Business. Und in ihren Augen sind die anderen halt eben neidisch. Passmann sagt halt, sie kritisieren mich, sie kritisieren Passmann, weil sie eine Passmann-Karriere wollen. Oder Taylor Swift hat das auch richtig perfide gesagt. When you're in the first week of my album drop, say my name, you're helping either way. Also selbst wenn du Schlechtes über sie sagst. Gleichzeitig haben die Kritikerinnen eben auch so eine Reichweiten-Obsession. Es geht halt irgendwie so krass um diese Größe und Popularität, wie viele Menschen sie erreichen. Irgendwie ist es auch alles total leer nur noch. Also was ist denn die Passmann-Karriere? Also es ist so total entleert. Man kann gar nicht mal so sagen, was die so richtig macht. Und das hat Christopher Lash auch nochmal geschrieben in The Culture of Narcissism in Bezug auf eben Erfolg und Konkurrenz. In a society in which the dream of success has been drained of any meaning beyond itself, men have nothing against which to measure their achievements except the achievements of others. Also das Einzige, wonach du irgendetwas bemisst, ist halt nur noch die Reichweite von dir und der anderen Person, gegen du dich richtest. Und das ist das Argument, das ist mittlerweile das einzige Argument. Wir dürfen gegen sie schießen, weil guck mal die Reichweite. Und es ist total wichtig zu merken, dass das nicht immer so war. Und
es ist halt wirklich halt so diese Gesellschaft als reiner Kampfplatz, als alle gegen alle. Und dabei ist eben auch alles, was man tut, mehr oder weniger auch nur Teil der eigenen Marke. Also dementsprechend von Untergrundkunst war diese Anti-Establishment-Pose schon immer der USP, der Unique Selling Point. Und ähnlich ist es dann halt auch bei sogenanntem freiem kritischen Journalismus.
Genau, und aus dieser Position des Anti-Establishment oder der auch Unterlegenheit scheinen dann alle Mittel recht zur Kritik. Ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Und
Kritik wird eben auch konsumierbar, weil man dann quasi eben sich besser fühlen kann, weil man konsumiert ja den kritischen Content. Ihr konsumiert ja uns und nicht diesen anderen Podcast.
Es gibt so eine moralische Obligation halt, den Mainstream zu hassen. Das habe ich auch öfter hier aufgegriffen. Und alles, was du dann magst, was im Mainstream ist, ist dann halt irgendwie dein Guilty Pleasure. Da musst du halt irgendwie ein fünfseitiges Essay drüber schreiben, warum du jetzt das und das magst. Aber genau, ich will noch mal sagen, aus dieser Position der Unterlegenheit oder eben, wenn man halt eben nicht Mainstream ist, dass man eben schnell sich alles rausnimmt und alle Regeln über Bord wirft. Und das ist mir eben bei Feminist Shelf Control da aufgefallen, wo sie eben statt das Buch Pick Me Girls zu lesen, sich wirklich weigern, in diesem Podcast dieses Buch zu lesen und stattdessen spekulieren, was in diesem Buch geschrieben wird und sich nur auf diese paar Zitate, die halt damals rumgeschwirrt sind, beziehen oder eben auf Interviews von Sophie Passmann. Und wenn du ein solches Urteil über eine auch Autorin und Podcasterin wie Sophie Passmann fällen möchtest, wie sie das tun, dann sollte man schon die Bücher auch gelesen haben. Also einfach gemessen an den Vorwürfen, die erhoben werden.
Vor allem lässt man sich ja auch genau auf das Spiel ein. So, also die Stellen, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, waren mit Abstand die most spicy parts of the book. Also
ja,
das Ganze,
die haben mir einfach geholfen.
Ja, also das ganze Buch war halt relativ langweilig im Vergleich halt zu diesen paar Stellen, die vorher kamen, an dem super viele Leute sich geäußert haben. Und ich mir damals halt auch schon nur dachte, so können wir einfach warten, bis das Buch draußen ist und das Buch in so einem Gesamtkontext besprechen, so, weil es ist kein gutes Buch und vieles an der Kritik an den Sachen ist ja auch irgendwie legitim. Aber lass doch erstmal warten, was das gesamte Argument ist. Es gab auch irgendwie, ähnlich war das ja mit diesem Ole Nymen-Buch gegen den Krieg. Das wurde auch schon sehr weit kritisiert, bevor es überhaupt erschienen ist. Und auch da merkt man halt so, okay, wir bewegen uns halt in dieser Logik und man lässt sich gar nicht irgendwie auf das Buch ein. Also ich finde auch vieles, was im Buch steht, nicht gut. Aber man muss es erstmal lesen, sich auf etwas einlassen zu können, als halt genau diesen Spektakelmoment machen.
Ja, und so, wenn du dich halt darauf einlässt, dann musst du akzeptieren, you are paying their bills. You are paying their bills. Und die sind dankbar dafür. Weil das ist auch eigentlich im Grunde genommen, was mich am meisten an Sophie Passmann eigentlich nervt, ist, sie ist gar nicht so kontrovers. Und also so, weißt du, so, Deutschland hat immer noch keinen Red Scare Podcast bekommen. Oder halt irgendwie Ivy Volk, die auch so eine junge, also es ist halt einfach gar nicht nur so eine total verwässerte Wiederverwertung von irgendwelchen TikToks aus den USA. So, ich wünschte, irgendeine dieser Frauen wäre so unhinged und so respektlos und so grenzüberschreitend, wie sie dargestellt werden, dann würde ich auch mal was fühlen. Und deshalb halt wird sich dann oft so, und weißt du, also halt diese Obsession mit diesem Hitler-Video von Jule Lobo auch, da haben die halt einfach wirklich einmal so Gold ausgegraben, quote on quote, und they couldn't get over it. Ich bin dessen auch manchmal ein bisschen schuldig, so. Deshalb fällt es mir vielleicht auch so auf bei Feminist Shelf Control, dass es dann so ein Stöhnen gibt, wenn man so, oh, jetzt lese ich wieder, oh Gott, sag das jetzt nicht. So eine sehr übertriebene zur Schaustellung der eigenen Unlust und des Cringes vor den Arbeiten von Sophie Passmann.
Der gute Führer, sagt Freud, muss auch für die Masse mitleiden.
Hör auf. Genau, gleichzeitig stöhnen auch immer Sophie Passmann und auch Jule Lobo in ihren Instagram-Stories. Ich gucke mir die leider sehr gerne an. Sie fangen zu der Hälfte der Zeit immer so, oh, oh, und dann schaut sie immer so nach oben, rollt sie mit den Augen nach oben, oh. Ja, ne, immer dieses, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch darüber reden müssen. Und dann redet man ja trotzdem darüber. Und alles ist so lästig und zermürbend, aber irgendwie tun's ja doch alle. Irgendwie redet ihr ja doch alle über diese Themen.
Ja, es ist so lustlos und damit ja auch steigert es ja auch einfach die Unlust. Also, und ich würde auch einfach nochmal ganz krass Werbung dafür machen. Man kann auch Lust empfinden, sich mit schlechten Büchern auseinanderzusetzen, weil man liest sie for a reason. Also auch irgendwie Kritik kann einfach Lust machen. Man kann irgendwie so sein, so, boah, geil. Also Eichstühle ist ja auch immer genervt, wenn ich halt überall sage, hier, guck mal, das ist die Gegenüberstellung von Citoyen und Bourgeois. Genau das ist es. Aber mir macht das dann halt auch Spaß, wie so ein Detektiv das zu entdecken. Und genau diese Sachen sind es ja auch irgendwie so eine Form von, ich gehe da rein und ich entdecke da Sachen und ich finde Sachen und ich versuche Sachen irgendwie in mein Weltbild irgendwie einzubauen und nicht halt irgendwie so, ich quäle mich, ich weiß, dass es schlecht wird und oh, aber ich habe das für euch getan. Ich habe es gelesen, dass ihr es nicht müsst.
Ja, und diese Extreme zur Schaustellung der Unlust wird halt deshalb, glaube ich, gemacht, um eben rechtfertigen zu müssen, warum sie in dem Game mitmachen. So, ich will das nicht, aber ich muss, weil ich habe diese moralische Verpflichtung und guck mal, mit wie wenig Lust ich das mache und guck mal, wie ich mich dazu zwingen möchte. Ich würde auch lieber schöne Sachen machen. Ich würde mich auch lieber mit Make-up beschäftigen, aber ich mache das für euch und für die gute Sache und dafür erwarte ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Eure Anerkennung, Klicks, Follows, euer Geld. Zumindest keine Kritik. Das ist das, was ich nicht möchte. Und das hast du ja eben auch zum Beispiel, haben wir auch in der Folge über Macker, über linke Rapper eben festgestellt. Für die Sache. Ich mache das alles für die Sache. Und
es gibt aus dieser Dichotomie keinen Kommen. Alle, die Medien machen, machen mit und egal wie viel Unlust oder moralische Obligation man zur Schau stellt, in dem Moment, in dem man mitmacht, macht man mit und man sollte sich dem dessen bewusst sein und man sollte versuchen halt wenigstens Lust daraus zu ziehen. Und
das nennt ja Lash bei In the Culture of Narcissism so eine playful competitiveness und ich glaube, wenn du halt Lust aus dieser Sache ziehst, dann respektierst du auch das Game und dir sind auch die Regeln wichtig, nach denen du spielst und ich glaube schon, dass du auf eine Art und Weise vielleicht dann auch hinterfragst, was du tust, wenn du dir eingestehst, ja eigentlich mache ich das ja irgendwie gern oder eigentlich gibt es einen Drive in mir, der mich immer wieder hier hinführt. Ja, und wenn du halt so tust, als die tun das ja, das ist ja das, das wollen wir denen ja nicht unterstellen, also die tun nicht so, als ob die das nicht wollen, die, glaube ich, fühlen schon diese Unlust dabei und das führt eben dazu, dass man schon auch sehr low geht, weil dann hast du ja nichts zu verlieren, weil du es ja eh nicht magst. Und jetzt reden wir wieder so ein bisschen allgemein über die Mediendynamik und so weiter, aber es gibt ja trotz allem, ist das ja trotz allem etwas, was wir in einem feministischen Diskurs beobachten. Und ich will nicht, dass das unter den Teppich fällt, jetzt wo wir wieder über das große Ganzen und die Economy sprechen. In diesem feministischen Mainstream- und Untergrunddiskurs kann man halt feststellen, dass es eben nur wenige Positionen für Frauen gibt. Und diese Positionen sollen dann für alle Frauen herhalten und diese Positionen werden dann halt eben besetzt, zum Beispiel von einer Sophie Passmann oder Jule Lobo. Und ansonsten findet eine Unsichtbarmachung von weiblicher Kulturproduktion statt. Und das ist mir halt da aufgefallen, dass zum Beispiel bei ideologiekritischen Kritikern oder antideutschen Kritikern, die sich so über Netzfeminismus echauffiert haben.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Valentin hat mir so einen Bahamas-Text gezeigt. Worum ging es da nochmal?
Netzfeminismus, Avantgarde der Infantilität oder sowas.
Genau, und da wurde sich halt irgendwie über den Ton und die Art und Weise dieses Netzfeminismus aufgeregt. Ich konnte dem was abgewinnen. Ich fand manche Feststellungen des Textes gar nicht so verkehrt. Und dann haben sie aber einen richtig langen Teil von Margarete Stokowski zitiert. Und ich lese diesen Teil und ich bin so zu Valentin, die haben Margarete Stokowski falsch zitiert. Die haben einfach die Ironie aus Margarete Stokowskis Text nicht rauslesen können. Und wie hast du reagiert, Valentin?
Ich war ziemlich geschockt und hatte halt eben auch genau diesen Moment, weil ich mich eben selber dabei ertappt habe, weil ich halt eben so in diesem Leseflow war. Hätte ich einen Margarete Stokowski-Text gelesen, ich hätte die Ironie rausgelesen. Weil ich aber dieses Zitat in diesem Text gelesen habe und so wie es geframed war, brauchte ich wirklich Aysegül, die mir die Ironie gezeigt hat, um zu realisieren, dass Margarete Stokowski halt irgendwie nicht einen Text darüber geschrieben hat, wie geil sie Justin Trudeau findet.
Genau, sondern eben ironisiert, dass Justin Trudeau für diesen Posterboy gefeiert wird. Und das hat mich so aufgeregt. Ich war so, wie können die einfach Margarete Stokowski, wie kann man einen gesamten Text so falsch verstehen? Und dann ist es mir aufgefallen, ja, weil für die alle Frauen nervig sind. Die finden einfach junge Frauen nervig. Und für die ist eine Margarete Stokowski und Sophie Passmann dasselbe. Die können nicht diesen Unterschied benennen zwischen einer Margarete Stokowski, Sibylle Schick, Feminist Shelf Control, Jule Lobo, Sophie Passmann und Caroline Wahl. Für die, die sehen einfach nur Frau sagt was, nervig, kein Bock.
Und Frau sagt was, das nicht mir in den Kram passt. Also weil sie zitieren ja am Anfang des Textes Ronja von Rönne mit ihrem Warum ich keine Feministin bin Text und das ist genau der Punkt. Sie zitieren halt eben die Frauen, die ihnen in den Kram passen und alle anderen Frauen machen sie halt gleich. Und genau damit macht Hamas hat das gemacht, was auch der Mainstream immer allgemein macht.
Genau, und ich als Frau, Feministin, als Konnoisseurin weiblicher Kulturprodukte, hab mich total echauffiert darüber und so aufgeregt. Und dasselbe siehst du auch zum Beispiel, es gibt auch dieselben Mechanismen, siehst du auch bei migrantischer Literatur. Und so eine Kartoffel kann halt keinen Unterschied zwischen einer Kübra Gümüşay, Sibel Schick und Reyhan Şahin benennen. Obwohl alle ganz unterschiedliche Sachen machen teilweise und unterschiedliche Referenzen haben, unterschiedliches Repertoire an Techniken mitbringen und auch sehr unterschiedliche politische Verortung eigentlich haben. Aber das interessiert ja, genau, das interessiert halt so einen Jan Fleischhauer nicht. Und da hatte ich dann eben als Frau, hatte ich ja wirklich wieder mal so eine narzisstische Kränkung, dieses Mal gegenüber diesem Bahamas-Text und diesem Autor und dieser Redaktion, denen die eigene Befangenheit und Ignoranz nicht aufgefallen ist und wollte dann selber eben diese Unterscheidung durchführen. Nee, guck mal, Margarete Stokowski ist irgendwie cool, die kann gut schreiben, die bringt die Sachen gut auf den Punkt. Irgendwie Sophie Passmann ist halt einfach nur noch so ein TikTok-Abklatsch und keine Ahnung, Jule Lobo gibt einfach nur noch Produktempfehlungen auf Instagram. Also, und das ist dann der Punkt, wo einem dann, sage ich mal, Misogynie vorgeworfen wird vielleicht. Aber es hat mir halt einfach nur gezeigt, dass man halt einen Geschmack entwickeln muss. Du musst einen Geschmack entwickeln, einen Geschmack, einen Kanon bilden an Frauen, an Autorinnen, an Musikerinnen, an Essayistinnen. Und dafür müssen wir wegkommen von der Obsession mit den reichweitenstarkesten Leuten, weil die nehmen so viel Raum ein und es bleibt einfach kein Raum mehr für all die tollen anderen Leute, die Sachen produzieren und die dir actually die dir dann wirklich die Vielfältigkeit an Themen und Techniken, an Welten, die es noch zu erkunden gibt, offenbaren können.
Ja, und vor allem halt auch einfach, man, wie du schon sagtest, man versperrt sich halt wirklich durch diese vorgefertigten medialen Muster von auch so Hype und Empörung, Mainstream-Untergrund oder auch durch so ein Lagerdenken, wo man dann sagt, okay, die Autorin hat mal was zu Israel gesagt, was ich nicht gut finde. Jetzt lese ich halt gar keinen Roman mehr von ihr. Man versperrt sich auch einfach so einen Zugang zur Welt. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, nein, wir sind alle gleich, wir machen keine Kritik mehr. Aber eine Kritik heißt ja auch erstmal eine Auseinandersetzung und eben auch zu verstehen, okay, wo habe ich meine Unterschiede mit der Person? Und um das zu verstehen, muss ich auch irgendwie halt so reingehen und eben auch sich auf die Sachen einlassen. Und genau dieses ja vorgefertigte Denken, so ein Ticket-Denken, man entscheidet sich halt so, okay, this is my place und dementsprechend finde ich diese Kultur gut und diese Kultur scheiße. Und es erinnert einen dann halt auch an so Quatsch halt irgendwie so mit 13, 14, wo man sich halt entscheiden musste, ob man Rockmusik oder Hip-Hop hört. Und man fand die anderen voll peinlich. Ja. Und
warst du Hopper oder
Emo? Ich war damals
Emo?
Witzigerweise, war ich war so Emo, aber so im Herz, also aber auch einfach nur, weil ich mich nicht getraut habe, richtiger Hopper zu sein. Also am liebsten wäre ich mit Alpha-Jacke, Boxerschnitt und Air Max durch die Hood gelaufen, aber da meine Hood keine richtige Hood war, hätte ich ausgesehen wie ein Nazi und habe mich dann entschieden, Emo zu sein.
Ja, wie gesagt, und es gibt natürlich es macht natürlich eben Spaß, sich an diesen Phänomenen, also sich mit dem zu befassen, was halt gerade gehypt ist. Aber da geht eben auch ganz viel verloren und es geht auch eben zum Beispiel verloren, dass ja Feminismus zum Beispiel eine historisch gewachsene Bewegung ist und Ideen sind, die ja auf eine reiche Geschichte zurückgreifen. Und dann kommt halt die x-te feministische Veröffentlichung raus, die halt den exakt selbe Simone de Beauvoir Zitat hat und nur irgendwie sich auf Eva Illouz warum Liebe wehtut irgendwie beruft. Und es gibt ja so viel mehr als das. Und wenn du dich dann aber mit dem so viel mehr auseinandersetzt oder auch teilweise einforderst oder das dir wünschst, dann wird dir halt irgendwie elitäres Denken vorgeworfen. Ich weiß nicht, es ist einfach einfach, dass man hat wieder Spaß an Kultur, an Büchern und Feminismus ist nicht erst schlecht geworden, als irgendwie Leute wie Sophie Passmann oder so gekommen sind. Feminismus ist ein Produkt dieser Gesellschaft und von Produkt, das nur aus Individuen dieser Gesellschaft steht, die halt voll mit Sachen sind und I don't know, get over it.
Ja, und vor allem compare your notes, bilde dir deinen eigenen Geschmack, vergleiche deinen Geschmack mit anderen, geh in Austausch, diskutiere leidenschaftlich, hab Spaß daran, andere Sachen zu machen und ganz wichtig, kill your idols.
Genau, und statt einfach nur dich immer abzusichern, dass du gerade die richtige Parole schreist und statt sich einfach nur abzusichern, dass man gerade die richtige kritische Meinung hat oder den nächsten Vibe-Shift irgendwie vorausahnt, sich halt einfach selber was, einen eigenen Standpunkt entwickeln, einen eigenen Geschmack und es ist cool. Und ja, Shoutout an alle, die weiterhin Sachen machen. Ist nice.
Tschüss.
Tschüss.
Noch nicht genug von der Folge? Mit einem Steady-Abo bekommt ihr 20 Minuten Bonus aus dem Nähkästchen.